Weißt du noch, als ich hier letztens erzählt habe von diesem Format, wo Promis in einem fiktiven Gefängnis ausbrechen und dann müssen sie quasi gefangen werden von so Hunters? Hast du es noch im Kopf?
Ja. Da wird auch gesagt, das ist so ähnlich wie Celebrity Hunted. Und da war
genau. Most Wanted, wer entkommt, heißt es. Da wurde jetzt bekannt, wer die sogenannten Hunter sind. Und da würde ich dich mal fragen, von wem würdest du am liebsten und von wem am wenigsten gerne gecatcht werden, also aufgegriffen werden. Also das ist ja so, du rennst ja weg und dann müssen dich diese Hunter finden und quasi wie so ein großes Fangspiel. Also die Hunter sind Joey Kelly, Otto Bulletproof und Max Schradin.
Hä, wer ist Max Schradin?
Doch, den kennst du. Also den kennen alle. Das ist dieser Typ, der früher bei 9 Live Leute abgezogen hat. So als Moderator, ne, mit Habicht und so. Und jetzt ist er ja mittlerweile Twitch-Streamer und hängt immer so mit Trimax und Zabex und diesen ganzen Leuten
ab. Da klingelt was. Oh Gott, das ist ja alles schlimm. Also, ich hätte sonst gesagt, am ehesten vielleicht sogar Joey Kelly. Aber bei Joey, der hat letztens bei diesem Red Bull-Event ja Papa Platte, oder nee, Revi, so komplett da aufs Maul gehauen mit diesem Ding. Deswegen weiß ich nicht, bin ich da glaube ich nicht
was
so
Otto
sicher
bei
ihm.
Otto hat wem aufs Maul gehauen?
Nee, Joey. Joey hat Revi, also bei so einem Event von Red Bull, wo es irgendwie so ein Parcours ging, mit so einem richtig riesen Brett so voll aufs Maul gehauen. Und dann hat er eine Gehirnerschüttung gehabt. Deswegen wahrscheinlich sogar dann am ehesten, weil ich so ein bisschen Angst habe vor Joey, wahrscheinlich dann am ehesten sogar noch Otto, aber wirklich mit, also so krass viel nehmen tun die sich jetzt alle nicht.
Otto, den ich, glaube ich, zuletzt gesehen habe im Podcast von Christian Lindner, ne? Da hat er doch auch irgendwie mitgemacht. Hast du nicht gesehen?
Nein, oh Gott, nein.
Und bei Raab saß er doch auch in dieser Pressekonferenz.
Ja.
Boxkampf,
genau,
oder?
Das weiß ich noch, ganz genau. Ja, war das nicht neben Giovanni Zarella, Stefano Zarella und Mrs. Bella saßen die doch, glaube ich.
Ja, genau. Und was bist du, Bella, was bist du jetzt von Beruf?
TV for everyone, we really love TV.
Ja, und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle in dieser neuen Woche, Folge 281. Schön, dass ihr wieder da seid. Parallel in Sat.1 habe ich gesehen, gerade läuft Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Der Film, in dem, also Sirius Black auf jeden Fall zum ersten Mal auf. Ich wollte gerade also Lupin taucht zum ersten Mal auf. Wir sprechen heute auch über Harry Potter, man hört schon, ich bin voll im Fieber. Aber ich wollte sagen, ich dachte gerade nämlich, dass Bellatrix...
Der Zeitungskehrer oder was?
Ja, ich wollte sagen, weil ich wollte auf dich hinleiten, dann hätte ich gedacht, dass Bellatrix quasi die Bellatrix von Fernsehen für alle ist, Jule, aber das wollte ich gar nicht sagen und kann ich auch nicht sagen, weil sie taucht ja zum ersten Mal im Orden des Phönix auf,
ja,
deswegen sage ich einfach, hier ist Jule.
Ja, danke schön, hallo.
Wir sprechen heute über Harry Potter, weil da der Cast der neuen TV-Serie zum ersten Mal so ein bisschen announced wurde, also so unannounced wurde, ne? Der erwachsene Cast, die wichtigsten Figuren sind bekannt. Dazu dann später mehr, auch so wie wir zur Serie generell stehen, ob wir uns freuen oder nicht, da können wir gleich drüber reden. Davor wollen wir noch so ein paar andere Themen abklappern und da sind wirklich einige dabei, die auch nicht so richtig zusammenpassen, haben wir gerade in der Vorbereitung gemerkt. Aber natürlich immer, wenn ein großer Cast announced wird, wie jetzt zum Beispiel beim Kampf der Reality Stars, die ja, also die neue Staffel, die startet ja, glaube ich, schon in einer Woche oder 2 Wochen oder so. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Genau, Ende April. Und jetzt ist der Cast, nachdem er ja schon in Teilen auch bekannt war, offiziell auch rausgegeben worden und das sind 23 Leute, ich meine es, oder 22 Leute, es sind, meine ich, immer 25 gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen vielleicht irgendwie deutet es auf eine kleine Änderung hin. Sei es, wie es ist es, wie es sei, wie sagt man, egal. Auf jeden Fall, ich lese einmal vor, weil wir uns hier die im Detail Name für Name Analyse sparen, sondern wir analysieren dann am Ende den kompletten Cast. Hier steht auch nicht in Klammern dahinter, woher man die Leute kennt und das, glaube ich, ist bei mir zum ersten Mal.
Das war immer das Highlight eigentlich in
ja,
den letzten
eigentlich schon
Jahren gewesen. Das ist ein Schade.
Ja, genau. Aber ich glaube, bei den meisten kriegen wir es hin, aber bei einigen vielleicht musst du mir auch helfen. Die sind hier bei svp.de, sind die alphabetisch geordnet, deswegen alphabetisch jetzt. Mhm. Also los geht's mit Ailton, kennen wir natürlich. Mhm. Anita Latifi kennen wir auch. Anushka Renzi kennen wir auch. Dschungelcamp. Wir können ja immer die Sachen, die in Klammern dahinter stehen würden, können wir immer hinzufügen. Also Ailton, Ex-Fußballer, Anita Latifi, Dating-Show-Teilnehmerin, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Sagt mir gerade nichts, da fängt schon an.
Anushka Renzi, in Klammern Ex-Dschungelcamperin, Ex-Schauspielerin natürlich auch und Grande Dame, müsste auch vielleicht sogar dahinter stehen. Dann Anina Semmelhaag.
Anina Name Semmelhaag. Auf jeden Fall. Deutsche Moderatorin. Anina Semmelhaag.
Partyschlagersängerin. Ich bin ja bei Wikipedia gerade, ne?
Ja, Partyschlagersängerin und Pornodarstellerin, genau. Ich sehe auch gerade, sie hat 2008 den Erotic Line Award gewonnen für Best Newcomer Germany.
Glückwunsch.
Und sie war damals bei Harald Schmidt. Okay.
Sie war in der Erotik-Sendung Piep und in Verona Feldbuschs Sendung Veronas Welt. Ah ja, okay, sie kommt also aus diesem.
Sie war bei Das Tier in mir.
Hast du bei dieser legendären Sendung, als da Leute sich quasi in die Haut oder in das Fell von Tieren begeben mussten, ne? Und dann quasi so wie Tiere sein mussten. Bekannt wurde sie als sogenanntes Promi-Luder, das unter anderem behauptet, der Ex-Freundin von Oliver Pocher zu sein. Pocher selbst bestreitete jedoch, mit Okates liiert gewesen zu sein. 2008 drehte sie kurze Zeit für RTL 2 und produzierte für die RTL 2-Reihe Exklusiv die Reportage einen Bericht über Deutsche mit Sexsucht unter dem Titel Exklusiv die Reportage Grenzenlos geil. Deutschland Sexsüchtige packen aus. Ja, okay, sie war dann bei Beate Use TV in einer Serie zu sehen. Dann spielte sie in einem Musikvideo mit Willi Herren mit und ist dann bei der Pornofilmfirma Blue Movie unter Vertrag gewesen. Big Brother, du hast es schon gesagt. Dann Mallorca-Star im Oberbayern dann auch mit dabei. RTL zählte sie im Rahmen der Sendung die 10 zu den peinlichsten Möchtegern-Promis. Also, das ist doch mal wieder so eine nach meinem Geschmack eigentlich.
Ja, haben sie wieder jemanden ausgegraben. Finde ich ganz nice. Ah genau, sie ist auch bei der FDP, wie ich sehe.
Also ist es die? Ich habe das mal gehört. Ah ja, doch, da gab es immer mal wieder so Bildartikel über die. Doch, jetzt kenne ich sie.
Okay.
Also jetzt habe ich sie wieder im Kopf so. Genau, mit dieser FDP-Geschichte, weil das hieß es dann immer mal, dieser FDP-Politiker ist mit einer Pornodarstellerin zusammen. Das war immer so das Ding. Und jetzt, okay, verstehe. Gut, okay, dann haben wir das auch geklärt. Das ist Anina Semmelhaag. Dann Bela Klenze
ist dabei. Kennt man
kennen
ja.
Wir. Unter uns, ne, ist es doch, oder?
Natürlich, genau. Oder, und jüngst unter uns jetzt gewesen im Forsthaus.
Richtig, genau. Gut, dann haben wir den abgehackt. Chan Kaplan kennen wir natürlich, Ex-Freund von
Valentina
Doronina und Teilnehmer bei Reality Sommerhaus.
War er überhaupt bei Reality? Genau. Ach so, ja, kurz war er bei Reality Show, stimmt.
Ja, er am hat Ende kam er da an. Seine Ex abgeholt, quasi. Ja. Dann dabei Christine Okpara. Haben wir hier natürlich die Karriere extrem eng verfolgt. Aito, die legendäre zweite Staffel, meiner Meinung nach echt legendär. Also ich finde die wirklich im Rückblick auch immer besser.
Ja.
Und dann natürlich, ich würde mal sagen, in Ungnade gefallen durch verschiedenste Sachen. Und jetzt ist sie hier wieder am Start, ist natürlich jemand, der, bin immer gespannt, weil sie macht sich natürlich relativ schnell unbeliebt, aber das hat gerade beim Kampf der Reality Stars in letzter Zeit gar nicht mehr so oft was bedeutet, weil die ja immer sehr gut, meiner Meinung nach, danach entscheiden halt, wer bringt dem Format was, wer ist ein Reality-Star, ne, und wer nicht. Und da, glaube ich, könnte Christine dann, obwohl sie vielleicht sich nicht viele FreundInnen macht, dann trotzdem ein paar Folgen durchhalten.
Ja, vielleicht hat sie da auch so ihren Redemption-Arc, wie so viele Stars das ja schon hatten, dass die dann irgendwie so einen schlechten Ruf hatten. Aber ich kann es mir irgendwie bei ihr nicht so vorstellen, aber
ja, wobei sie den ja auch nicht beim Promi-Büßen hatte, ne? Also da war ja auch wenig davon übrig geblieben, glaube ich, mich erinnern zu können. Naja, dann Damien Weiss kennen wir von als Mitglied der Weißens, ne? der Promi-Familie und natürlich als Love Interest von Valentina und dementsprechend so der Konflikt zwischen Chan und Damien, der ist schon jetzt natürlich da.
Ja.
Also hier gibt es dieses komische da kommt ja, glaube ich, noch mal jemand, glaube ich. Harty Suarez ist ja auch dabei. Also das ist so ein Trio, was natürlich irgendwie zusammenpasst und die auch nur als Trio gecastet werden können, irgendwie, glaube ich. Was mich aber überhaupt nicht juckt, ehrlich gesagt.
Ja, es gibt ja noch Jonah oder wie der auch immer heißt,
ja,
der auch dauernd irgendwie gecastet wird, warum auch immer, auch jetzt gerade eben bei GNTM kurz gewesen. Also verstehe ich überhaupt nicht, aber der hasst ja auch Valentina, ich weiß nicht, also die hatten, glaube ich, nichts miteinander, aber, glaube ich, haben sich gestritten, Beef gehabt, wie auch immer. Und ich frage mich ja halt die ganze Zeit, ob die dann vielleicht doch irgendwas mit Valentina machen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber weil es ja irgendwie auffällig, dass genau die vier Leute, mit denen sie so am meisten Beef hat irgendwie und die so eng mit ihr connected sind, dass die dann also zusammen da sind.
Naja, angeblich gibt es ja so ein Nicht-Casting-Agreement bei RTL-Formaten, was Valentina angeht, ne, so RTL-Verbot.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass man natürlich weiß, Valentina wird diese Staffel gucken und wahrscheinlich auch besprechen. Und dass das quasi so eine Art kostenlose Distribution für Kampf der Reality Stars ist. Ne? Wenn man sie schon nicht besetzen darf, dann kriegt man sie wenigstens dazu, dass sie quasi über diese Staffel spricht. So. Und das könnte so ein bisschen der Hintergedanke sein vielleicht. Naja, der nächste ist Dennis Lodi. Dennis Lodi.
Ich glaube, das ist der von Make Love, Fake Love, oder? Der so wie Dennis Gigi Lodi eigentlich ist. Ja, das war der in der.
Der möchte gerne.
Das war der in der zweiten Staffel, genau. Und das war so, möchte gerne Gigi, so. Und der war jetzt auch bei The 50 und ist komischerweise sehr weit gekommen, was irgendwie keiner so richtig verstanden hat. Genau, deswegen hatte ich das jetzt noch im Kopf, aber ich hatte den da auch schon wieder vergessen, also. Ja, keine Ahnung. Also, das ist auch dieses Ding, wir können Gigi nicht casten, weil er war schon dort, dann casten wir halt Gigi 2.0.
Ja, dann dabei, auf den freue ich mich eigentlich immer, wenn ich ihn sehe, Frank Fußbräuch ist dabei.
Ja, geil. Freue mich auch.
Ich muss immer wieder nachdenken, was das für eine Sendung nochmal war, wo Elke Fußbräuch mit High Heels auf dem Bauch von Frank Fußbräuch stand.
Das war doch, war das nicht diese Sendung, die auch hat nicht Natascha das, also Natascha Ochsenknecht das auch moderiert?
Ja.
Und dann Sextape oder so, irgendwas hieß das?
Ja, Sextape VIP, glaube ich, hieß es. Und das lief bei, ich glaube, bei Discovery Plus.
Ja.
Das war diese Folge bei Fernsehen für alle, wo wir
legendär
so alles geschaut haben bei Discovery Plus. Ich glaube, Nathalie und ich waren das damals. Ja. Da gab es eben diese Sendung, wo dann ein Kamerateam quasi dabei war, wie ein prominentes Sex oder ein prominentes Paar quasi ihr Sexleben auffrischen wollte in ihrer eigenen Wohnung, also quasi Stranger Sins, aber ohne Budget so ein bisschen und ohne irgendwie ExpertInnen. Ja, und dann stand irgendwann, wie gesagt, Elke mit High Heels auf dem Bauch von Frank und Frank fand das richtig geil. Naja, gut. Dann geht's weiter mit Juliana Farfalla, von der haben wir auch schon länger nichts mehr gehört.
Mhm. Naja, also die war länger nicht mehr im Format, aber erst letztens ist ja so ein Clip viral gegangen, weil sie ja so einen Podcast hat mit Georgina und Georgina hat da so transfeindliche Aussagen getätigt.
Ja, stimmt.
Und ja, also ich glaube, wir können jetzt nicht so viel von ihr erwarten, weil irgendwie in allen Formaten, wo sie war, war sie jetzt nicht so interessant.
Sie war immer übelst schüchtern und einigermaßen langweilig, also ja, cool für Vielfalt und dass sie dabei ist, ist dann, ja. Aber ich kann mich noch genau an ihren Dschungelcamp-Auftritt erinnern, weil das war ja, glaube ich, damals so die erste Transperson bei GNTM, wenn mich nicht alles täuscht oder so. Also zumindest
ja, die sehr weit gekommen ist, auf jeden Fall, ja.
Genau. Und da war dann schon mit Spannung erwartet, wie sie jetzt im Dschungelcamp auftritt. Und dann war sie sowas von langweilig. Also ich erinnere mich noch
daran. Ja, sie ist doch auch früher gegangen. Also nach ein paar, sie hat doch ihre Story erzählt und ist dann einfach gegangen nach ein paar Tagen. Das weiß ich noch.
Ja. Ja, stimmt. Sie ist freiwillig gegangen, ne? Ja, gut. Dann mal schauen, ob sie hier eine Schippe drauflegen kann. Harty Suarez haben wir schon gesagt, ne? Auch Germany Shore oder Reality Shore beziehungsweise und Beziehung, also quasi hat eine Relation zu Valentina. Sie hat gegen sie geboxt, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Und eben auch in diese ganze Sache mit Damien und Chan ist sie natürlich auch irgendwo involviert. Dann der nächste Promi-Big Brother-Gewinner, Jens Hilbert, ist dabei.
Geil.
Ja, das ist so ein typisches. Ja, ich weiß, also ich weiß noch damals, wie ich diese Staffel auch gehasst habe von Promi-Big Brother.
Das war eine ganz schlimme Staffel.
Ja, wie ich ihn auch dann irgendwie gehasst habe. Es war so ein, der hat halt mit der Geschichte.
Hat er nicht gesagt, der spendet oder so?
Genau, nur deswegen hat er ja gewonnen. Er war super reich und hat gesagt, ja, ich spende dann alles. Und das hat gereicht, damit er diese Staffel, also da war gar nichts los.
Gut, aber hat ja auch keine Konkurrenz. Also wer war da noch im Finale? Milo Moren oder wie auch immer?
Ja, stimmt. Ich erinnere mich noch daran, dass ich extremer Fan wurde von Milo dann. Ja.
Also. Ja, also
war das die Staffel mit Sarah Knappig und so?
Ja.
Sarah Kern?
War nicht auch Evelyn dabei?
Ja, stimmt, Evelyn, Sarah.
Claudia Obert?
Claudia Obert, Willi Herren, war das die Staffel?
Ja, ich glaube, das war die Staffel, ja. Das war die 2017er, oder? Ja.
Dieses Jahr noch drauf, was geil.
Naja.
Ja, ich erinnere mich noch. Das waren Twitter-Memories.
Deswegen habe ich das noch so im Kopf, weil da so viel immer passiert ist. Aber ja, also ich finde die jetzt auch nicht besonders sympathisch, aber ich finde es ganz cool, dass man so jemanden halt wieder ausgegraben hat, der jetzt nicht in tausenden Reality-Shows war in den letzten Jahren.
Ja, bin mal gespannt, wie er hier das Ganze annimmt. Dann haben wir schon gehabt, Jonah Steinig dabei. Also ich kann seinen Fame auch nicht so ganz verstehen, aber ich muss zugeben, dass er bei Forsthaus einigermaßen noch einer der aktivsten war und halt wirklich gar nicht so uninteressant war, fand ich, weil er ja, also jetzt nicht eben so klassisch auf Dating-Show-Gewächs quasi geht, also jetzt nicht nur eben so Love-Stories anfängt, sondern auch irgendwie sehr, weiß ich nicht, sehr ehrgeizig war und das ist ja auch immer nicht so ganz schlecht. Dann haben wir noch jemanden, den ich auch, für den ich immer ein Herz habe irgendwie, weil ich glaube, der einzige Grund ist, weil ich ein Foto mit ihr habe am Kölner Hauptbahnhof. Und zwar Laura Letgen. Laura Blond, auch genannt. Ja.
Von den Reality-Stars finde ich sie da ein bisschen am besten, weil sie halt immer ganz lustig ist, wenn sie dann immer so Leute exposed und so und irgendwelche Chatverläufe postet und so. Ja, aber müssen wir mal gucken.
Ja, also auch das ist ja meistens relativ billig, ne? Also jetzt billig im Sinne von keine Ahnung, das ist ja auch die einfachste Schule der Reality sozusagen, wie sie quasi für Stress sorgt, aber manchmal funktioniert's und dann finde ich es in Ordnung. Ich finde sie manchmal auch ganz lustig. Also ich sehe es wie du. Ich sehe es wie du, ja. Okay. Dann auch jemand, den ich eigentlich ganz gerne mag, Linda Nobat ist dabei.
Ja. Auch ganz gut. Also, ja. Ich weiß nicht, also ich fand die halt damals bei Bachelor so cool, aber irgendwie alles, was danach kam, war dann eher so nicht so unterhaltsam irgendwie. Deswegen mal gucken. Ja. Ich glaube, sie hat dann, glaube ich, auch mit Leuten, die da drin sind, bestimmt auch Beef und sowas. Deswegen
ein bisschen vorsichtig. Das Spannende ist doch, dass Anushka dabei ist, ne? Weil Anushka und sie hatten doch diesen Streit im Dschungelcamp.
Ja.
Ich bin wenigstens ein Star, dieses Ding.
Ja, das ist dann ganz cool eigentlich, wenn dann die beiden.
Ja, RTL wollte sie irgendwie zu mehr machen. Ne? Also die haben sie dann auch in so ein paar so Action-Shows eingeladen und da hat sie dann auch jetzt nicht wirklich sich im Kopf der Leute festsetzen können, glaube ich. Ja. Und dann haben sie wieder so ein bisschen liegen lassen und jetzt ist sie halt wieder zurück im Trash-TV.
War sie nicht auch bei dieser Show mit Julia Siegel und Edith Stehfest?
Boah,
ich glaube schon.
Kann sein.
Also ich habe das nicht gesehen, aber ich glaube, da war sie auch dabei.
Ich habe es gesehen, aber ich bin nicht ganz sicher.
War sie jetzt auch. Also eher so ein Join war sie jetzt eher so in letzter Zeit.
Ja, ich erinnere mich nur noch an einen Turmspringen mit ihr und ich glaube, sie war auch bei der Football-Show, glaube ich. Bei dieser Touchdown, die Promi-Football-Dings, glaube ich. Naja, dann dabei, den kenne ich noch von Prince Charming, Martin Angelo. Das müsste der sein, glaube ich, ne?
Genau, der war auch dann bei der legendären ersten Staffel von Couple Challenge dabei. Und da mochte ich den auch voll gerne. Ja, mal gucken.
Das ist doch,
sonst war der nicht mehr.
War das der im Finale? Nee, das ist der mit, ja stimmt, erste Staffel. Martin, warte, ich brauche ein Bild. Martin Angelo. Ja, ja, stimmt. Ja.
Ich glaube, Martin war doch der doch dann bei Prince Charming doch da mit dem anderen Typen rumgeknutscht hat, oder? Und dann...
Bei Charming Boys? Oder?
Nee, bei Prince Charming, bei der ersten Staffel war er dabei. Und ich glaube, da hat ihn doch dieser eine Typ da mehr oder weniger verführt. Und dann haben die sich dann so geküsst und dann sind die dann zusammen raus. Aber am Ende hat er, glaube ich, ihn nur verarscht oder so, meine ich. Das war er. Aber ist auch lange her, die Staffel. Und bei Charming Boys war er da auch dabei?
Boah, weiß ich gar nicht mehr. Weil es gibt nämlich einen, den ich immer mit ihm verwechsel. Da gibt es doch diesen einen, der im Finale dann auch war, von der ersten
Staffel?
Nee, von der dritten oder vierten Staffel. Da gab es den einen, der sieht so ähnlich aus.
Maurice? Wie er, ich.
Ja, Maurice, genau. Mit dem verwechsel ich den immer.
Ja, der war auch bei Charming Boys.
Ja, genau.
Ja, ein Glück, ich bin froh, dass es Martin ist und nicht Maurice, ehrlicherweise.
Ja, stimmt. Ja, dann noch dabei Martin Semmelrogge. Und das ist natürlich immer cool, finde ich, und immer ganz lustig. Also Urgestein mittlerweile auch. Wo war er zuletzt dabei? Er war bei Club der guten Laune auch am Start. Das weiß ich noch. Und dann war er natürlich legendärer Ersatzkandidat im Dschungelcamp, der da nicht einreisen durfte. Andi erinnert sich.
Oh Gott. Und wo die Stöckel noch meinte, er ist mein bester Freund und ich weiß, er ist jetzt auf dem Weg nach Australien.
Ja. Naja, ich meine, er war auch auf dem Weg. Also, aber er ist dann halt hängen geblieben. So, dann jemand, das ist besonders spannend, Pina Sevim oder Shevim. Und da muss man, weil ich habe gerade gegoogelt, sie ist halt bei Google noch nicht mal die erste Anzeige für Pina. S-E-V oder so. Also da muss man ein bisschen nach unten scrollen. Also sie ist tatsächlich jemand, der, ich glaube, sie wurde in der offiziellen Bekanntmachung als Tough-Urgestein angekündigt. Und wenn man jetzt, also wenn man sie mal googelt, und ich hoffe, das macht ihr vielleicht jetzt auch gerade, weil jetzt ist sie nicht mehr wiederzuerkennen, aber natürlich kennen wir sie alle. Also du wirst sie auch noch kennen. Sie ist diejenige, die bei TAF, weiß ich auch nicht, ganz so oft begleitet wurde und sich auch legendärerweise bei Stefan Raab bei den Nippeln eingeschlichen hat mit Das sind die Drogen. Weißt du noch?
Was? Das sind die Drogen?
Wo sie so irgendwie, weiß nicht, ihre Brust hat machen lassen, glaube ich, und da war sie halt noch so unter Narkose und dann hat sie so Das sind die Drogen irgendwie gesagt und das war dann so ein Nippel.
Oh Gott.
Also das ist ein absolutes Urgestein. Wenn du sie googelst, du wirst sie erkennen. Die hat so komplett blonde Haare und so ultra gebräunt. Und es gibt so ein Bild, was ich hier gerade sehe mit so einem Hut und wirklich dieses braun gebrannte Gesicht mit diesen ganz gelben Haaren fast schon. Und da steht drüber Reality-Legende Pina zurück im TV. Auch ist so ein Beitrag von TAF bei Facebook. Ja, also da bin ich jetzt schon sehr großer Fan und ich sehe hier auch starke Management, also es scheint ihr Management zu sein. Da kann man Fanpost, Autogrammwunsch an eine gewisse Adresse schicken und das war's. Also viel mehr kann man auch nicht machen auf der Seite, aber sie ist wirklich, also natürlich ist sie älter geworden, aber ich hätte sie jetzt null wiedererkannt, tatsächlich.
Oh Gott, ich bin gerade so verwirrt. Ich habe gerade sie auch gegoogelt und es ist echt witzig, wie anders sie jetzt aussieht.
Aber also, kennst du sie noch? Kennst du noch das Bild?
Nee, das sagt mir irgendwie nichts.
Aber du siehst das Bild auch mit diesen blonden Haaren und der braunen Hautfarbe?
Ja, das sehe ich, ja.
Ja. Okay, dann hast du sie wahrscheinlich nicht erlebt.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Das ist schon so eine Core Memory bei mir, diese ganzen, also sie hat sie und ihre Freundin, Mimi und Pina,
genau, das habe ich nämlich offen hier, so ein Facebook-Beitrag ist das ja.
Genau, die waren immer so zwei Freundinnen, die so verschiedene Sachen irgendwie zusammen gemacht haben, die haben sich zusammen aufspritzen lassen, da waren sie zusammen beim Brüste machen und so weiter, so verschiedene Sachen, beim Daten, also ich erinnere mich da an viel aus meiner TAF-Zeit, wo ich das immer wieder geguckt habe, ja. Dann jemand auch, den ich total feiere, weil ich mich an ihre Sommerhausstaffel natürlich gut erinnern kann und ich da bis heute ihren Titel immer sehr gerne mochte, nämlich irgendwie Reality-Lady oder Society-Lady und Ex des Schweizer Botschafters, Sean Fielding. Jetzt wird sie hier geführt als Sean Fielding Williams sogar.
Ach so.
Und Ja, das war eine Frau, die, glaube ich, einen Skandal mal hatte, nämlich, dass sie mit diesem Schweizer Botschafter angeblich
etwas ja,
hatte.
Ich erinnere mich. Ja, ja, klar. Stimmt.
Ja, und sie war in der Sommerhausstaffel mit
Menowin,
mit Willi Herren, mit
Ach so, und
Dimit
der
Rindler.
war die?
Ja.
Hä, mit wem war die denn da zusammen?
Naja, mit diesem Typen, das war dann auch geil, weil, also, der Typ war halt so ein älterer Kerl, der dann sich, boah, was hat der nochmal gemacht? Ich glaube, er hat er irgendjemand, eine Frau irgendwie angefasst oder so? Der hat auf jeden Fall sich immer
Ach,
so...
stimmt, der ist doch dann rausgeflogen. Ist er nicht dann
rausgeflogen? Ja, der ist
rausgeflogen. Oder was?
Genau,
ja,
der ist rausgeflogen. Und Menowin war so voll
so
protective für die ganzen Frauen irgendwie.
Ja,
wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ich erinnere mich. Geil. Sehr gut.
Ja.
Okay.
Ja,
okay,
weil
ein Glück
genau,
ist er nicht
also
eingeladen
er wollte,
worden.
Also, ja, aber also er war, glaube ich, jetzt auch nicht der Held der Geschichte Menowin, so wie es jetzt nicht stehen lassen, aber zumindest er hat sich positiv verhalten, aber er wollte ihm dann ja auch auf die Schnauze hauen. Also von daher weiß ich nicht, ob er so das beste Beispiel für positives Verhalten war. Naja, der vorletzte Name ist auf jeden Fall jemand, den ich auch feiere. Steffen Dürr ist mal wieder am
geil.
Start.
Geil.
Hat sich ja auch bei Sommerhaus in die Herzen geschissen, hätte ich fast gesagt, aber hat sich einfach wirklich eingeschissen. Also ja, das ist bestimmt seine einprägsamste Szene.
Perfekt.
Und
ich habe ein bisschen Angst, weil
Tara,
er so,
ja?
dass er direkt rausfliegt. Ich habe so ein bisschen Angst. Weil die so denken, ja, der ist nicht so auf unserem Level, weil der ist ja Schauspieler und so. Da habe ich ein bisschen Angst vor.
Ja, er macht sich halt sehr schnell sehr unbeliebt. Ne? Aber das war
ja,
damals
genau.
natürlich die Mario Basler Staffel, wo er von Beginn an schon diese ganze Promi-Big Brother Animosität noch hatte. Also diese ganze Feindschaft, die sich noch irgendwie von da an durchgezogen hat. Und dann hat er ja schon eben keine guten Karten. Aber ja, vielleicht geht er das Ganze ja als anders an. Ich meine, er hatte auch viel gelernt. Bei unseren guten Freunden von Erdbeerkäse war er ja auch zweimal zu Gast, glaube ich. Ich glaube, er hat schon Bock auf das Reality-Game und geht da vielleicht nicht mehr so ganz hochnäsig vielleicht auch ran. Das würde
gut, wenn er sich da irgendwie stehen. So an den Spielen gut safe, ne, dann kann er auf jeden Fall ein paar Runden weiterkommen. Also...
Ja, aber ich glaube, es gibt genügend andere, die dann irgendwie vielleicht sich eher unbeliebt machen. Vielleicht hält er sich auch einfach zurück, was ja auch ganz schlau wäre. Ja, ja und die letzte ist Tabitha, die hier dabei ist.
Ja.
Ja, ich bin auch, also...
Bisschen verbrannt, muss ich sagen.
Ich weiß auch nicht, weil es ist halt so schade, dass sie die Lorbeeren, die sie aus Österreich halt zurecht gesammelt hat, in Deutschland meiner Meinung nach nie so richtig beweisen konnte. Also diese ganze Tara-Nummer, die bei Ex on the Beach ja Thema war, wo sie dann noch mit hier Sinsen und so am Start war, das fand ich halt damals ultra nervig schon. Also diese Staffel, wo sie dann am Ende dann die Queen wurde, weil sie
genau,
halt
da war sie die Queen,
einfach nur weil Erik sich da zum absoluten Vollidioten gemacht hat. Und aber sonst hat sie halt in den Formaten meiner Meinung nach immer wenig abgeliefert und natürlich vor allem im Dschungel enttäuscht, muss man ja sagen.
Ja, das war wirklich richtig unangenehm, wie sie da war. Und ja, bei Aito war sie jetzt auch nicht der Bringer Staffel.
Völlig falsch besetzt auch, finde ich.
Ja, sowieso, ja. Also, nee, also da glaube ich, brauchen wir uns auch nicht so viel erwarten. Wahrscheinlich hat sie
war
dann
sie bei Reality Backpackers noch, ne?
Irgendjemanden. Ja, genau, da war sie auch noch, ja.
Ja,
bestimmt war sie auch bei Good Luck Guys und wir wissen es nicht, man weiß es nicht.
Möglich. Ja gut, dann war das der Kampf der Reality Stars Cast, wie gesagt, bald geht's los und da sind so ein paar Menschen drin, auf die ich mich echt sehr freue.
Ja, ich auch.
Ich glaube, es sind eben gar nicht die jetzt so von Beginn an so gehypt werden, von wegen da ist Beef, da ist Beef, da ist Beef, aber mal wieder sind es so Einzelpersonen, aber wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass die halt vor allem auch eher so Kultstatus haben, dass die gar nicht im Haus selbst oder in der Sala selbst ja so gute Chancen haben, weil die halt sagen, ja, Pina, ey, für mich bist du gar kein Reality-Star. Ja, ist halt irgendwie ungeil, wenn die dann so schnell wieder rausfliegt, ne? Obwohl man sich so jetzt jahrelang auf die freuen konnte eigentlich.
Es kommt halt immer drauf an, wie der Startcast ist, weil wenn dann viele von diesen Legenden im Startcast sind, dann haben die halt direkt mal einen Vorteil, weil die dann auch mehr Zeit haben, so mit allen sich so anzufreunden und dann bleiben die auch ein bisschen länger. Das ist so meine Hoffnung, dass sie das halt gut mischen und nicht einfach die ganzen typischen Gesichter am Anfang reinpacken.
Jetzt wollte ich mit dir ein bisschen über den ESC sprechen, so aktueller Stand, ne?
Ja.
Jetzt ist noch ein Monat ungefähr bis zum großen Finale in Basel und Ja, du bist ja Number One Fan von Abo und Tünner, unserem deutschen Beitrag. Und ja, ich meine, da gab es ja jetzt auch am Wochenende wieder Neuigkeiten, wie ich das gehört habe, weil es gibt doch ein Event in Madrid, glaube ich, oder?
Ja, also oder? Ich kann mal von vorne aufrollen. Also
ja, doch, genau. Was ist, ja, genau. Was, wo, okay, was, also, was passiert
man,
die
letzten Man weiß ja, dass Tünner krank war, ne, beim ja. Finale. Und dann ging es auch wieder ein paar Tage, aber sie ist dann halt wieder krank geworden. Also ich glaube, sie hatte halt so viele Termine, hatten die auch gehabt, und man so viel unterwegs, dass sie sich nie auskurieren konnte. Und dann war vor 2 Wochen oder so, oder 3, keine Ahnung, war ja in Amsterdam dieses Eurovision Concert, das ist ja so die größte Fanparty, wo alle auftreten. Und da war sie halt so krank, dass sie halt nur wieder mit Playback singen konnte. Und dann waren die auch für Madrid und für irgendwo in den UK, London, weiß ich nicht, waren die ja auch gelistet für die ESC-Party. Und das mussten die halt auch absagen, weil sie zu krank ist. Und die haben auch gesagt, ich weiß gar nicht, also irgendeine Kehlkopfentzündung, also irgendwas, was nicht so geil ist.
Stimmbandentzündung oder sowas kann
ja,
das sein.
Ja, sowas. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall was jetzt heftiger ist als eine normale Erkältung. Genau, und deswegen haben die das jetzt alles abgesagt. Und ja, das ist natürlich nicht so praktisch, so gerade was die Öffentlichkeit betrifft, weil alle Leute halt immer noch denken, dass sie nicht singen kann, was ja nicht stimmt. Aber dadurch, dass sie es nicht noch beweisen konnte während so einer ESC-Party, ist halt die Stimmung so gerade nicht so gut. Und ja.
Also ich habe das halt auch mitbekommen, weil ne, dann wieder TikToks die ganze Zeit rumgegangen sind von diesen Auftritten halt. Und dann
ja.
Man sich schon immer wieder gefragt hat, ey, warum singt sie denn jetzt wieder Playback? Was bringt das überhaupt ja. alles? Also
ja.
so. Also, does she know that she can't sing with playback? On, so. Und ja, ich kann das alles verstehen, weil ich, ja, es wirkt unglücklich und es wirkt natürlich jetzt so, ja, dass langsam die Zeit wegrennt, weil es ist ja nicht nur eben so, dass sie quasi der Welt irgendwas beweisen müsste, also muss sie gewissermaßen ja gar nicht, aber ich meine, es ist halt so, dass Leute ihr irgendwie nicht glauben oder irgendwie ja gerne mal was hören würden. Aber es ist ja auch so, dass ihr natürlich Vorbereitungsmöglichkeiten wegfallen, so, also wo sie das einfach mal testen könnte auf einer großen Bühne. Dafür sind diese Shows ja auch da. Und das ist natürlich schon ein Nachteil, so, der jetzt auch nicht wahrscheinlich förderlich ist für so Aufregung und Nervosität. So, also ich kann mir vorstellen, dass das echt keine guten Bedingungen sind so für sie. Und man weiß auch gerade gar nicht, wieso Stefan Raab da hinten noch irgendwas macht, weil von dieser Beziehung zwischen Abo und Tünner und Stefan Raab, da ist jetzt auch gar nicht so viel bekannt, weil ja, er öffentlich zumindest jetzt gar nicht so oft drüber spricht.
Ja, nee, sie sind so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass halt sie auch so krank war, und die waren ja jetzt auch seit, weiß ich nicht, 2 Wochen sind ja auch wieder in Wien in Österreich zu Hause und haben dort ja auch so ihre, also die proben ja dort und sind ja so ein bisschen isoliert von den anderen, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie dann halt dann so TV-Auftritte oder größere Sachen so halt abgesagt haben, einfach weil denen es halt wichtig ist, dass sie halt diese ESC-Performance perfekt proben und üben und sich darauf zu konzentrieren, gerade auch, weil Tina ja auch so krank war. Ja, also ich kann dazu halt nicht so viel sagen irgendwie, weil es ist halt irgendwie so ein bisschen schade, dass, weil die hatten so ihr Momentum gehabt, auch so in dieser ESC-Community, und das ist halt jetzt so ein bisschen verflogen leider. Ja, was glaube ich aber an sich auch am Ende nicht so schlimm ist, weil wenn sie es gut hinbekommen dann im Mai und sie gesund ist und so, und dann ist es ja am Ende auch egal, weil wenn sie dort gut sind, weil die meisten Leute, die werden sie da zum ersten Mal hören und werden dafür abstimmen, und wenn sie das gut finden, dann können die auch immer noch weit vorne landen, aber so in dieser ESC-Community gehen die halt jetzt gerade so ein bisschen unter, und auch irgendwie in Deutschland gerade, also ich meine, die waren ja auch, ja, die waren halt bei den Twins gewesen, glaube ich, ne, bei Wild Wild Wohnzimmer, aber sonst waren die jetzt auch nicht, zum Beispiel in der Talkshow waren die auch zum Beispiel nicht, was ich mir irgendwie gewünscht hätte.
Ja, vielleicht kommt das alles noch, ne, ich meine, wir haben noch 4 Wochen und da kann noch viel passieren, und der ESC ist jetzt also ist jetzt gerade auch noch nicht so Riesenthema überall. Nee. Ne? Also das kommt ja erst so 2 Wochen davor oder so normalerweise. Aber ja, es ist schade. Ich meine, was ich auch gelesen habe und wo ich auch wieder zurückdenken musste an meinen Musiklehrer, der immer gesagt hat, bei so Sängerinnen wie, keine Ahnung, Britney Spears oder so, da hat er immer gesagt, ey, wenn die so weiter singen, die machen sich alle die Stimmbänder kaputt. So. Und das ist natürlich ihr Stil zu singen, vielleicht auch jetzt nicht der technisch sauberste ist und vielleicht auch deswegen so ein bisschen schädlich ist für ihre Stimmbänder oder was auch immer sie hat. Das würde ich jetzt auch mal gar nicht so als unwahrscheinlich ansehen, ne, weil sie ja mehr so haucht und eben nicht so richtig technisch auch überhaupt singen gelernt hat. Ne, das muss man ja auch mal sagen.
Ja, sie hatte eine Gesangslehrerin und so, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie, also sie hat es ja nicht professionell gelernt, weil sie hat ja gesagt, sie hat ja immer Querflöte, glaube ich, gespielt und so, das professionell, aber halt singen immer nur so nebenbei als Hobby. Und ja, deswegen ist sie da jetzt auch nicht perfekt ausgelernt, muss sie auch nicht sein, aber es ist halt schwer, weil dieser Song so schwer ist, weil er so extrem schnell ist irgendwie. Und ich hoffe halt, dass die irgendwie da im Hintergrund richtig viel am Arbeiten sind und dass wir, es ist halt schade, dass wir das gerade nicht sehen können, aber wenn sie dann den live performen, dass wir dann alle denken, ah ja, okay, ja, sie sind halt jetzt untergetaucht und haben das halt alles so abgeklärt und ja, und am Ende reicht es dann auch, dass es dann perfekt ist. Das wissen wir halt nicht, aber den Progress können wir halt nicht sehen und deswegen ändert sich auch nichts in den Betting Odds und das ändert sich auch nicht die Beliebtheit so innerhalb der Community, weil die Stimmung war am Anfang richtig gut und alle so, oh mein Gott, ja, und die wird ja noch besser singen und so und jetzt konnte sie sich halt nicht beweisen und jetzt ist die Stimmung halt wieder so ein bisschen runter.
Sehr schade, aber noch würde ich jetzt nicht die Hoffnung begraben, es ist einfach nur unglücklich, aber es ist halt, kann auch alles kommen.
Ist halt eine Überraschung jetzt, also das kann komplett in die Hose gehen, das kann aber auch ultra weit vorne sein, also wir müssen es halt dann überraschen werden, also ich weiß nicht, ob sie dann nochmal vorher performen wollen, ich glaube wahrscheinlich nicht, weil die werden ja in wahrscheinlich Anfang Mai bestimmt da schon hinfliegen, hinfahren, weil ja auch da die Proben sind und so, ja, deswegen glaube ich, wird es halt, kann in alle Richtungen gehen. Aber ich bin natürlich immer optimistisch und sagt, sie kommt trotzdem noch weiter nach vorne, aber ich kann es auch leider nicht wissen.
Ja, ich hoffe einfach, dass da Raab schon da ist. Ich meine, das ist ja seine Aufgabe eigentlich, ne? Da jetzt so mit seiner Erfahrung und so als Coach da einfach da zu sein. Und ich glaube, ihr hilft natürlich auch, dass der Bruder auch Teil des Ganzen ist so und als Geschwisterpaar kommst du dann vielleicht auch noch besser klar als jetzt komplett alleine. Also wir bleiben mal optimistisch, was den ESC und Abo und Töner angeht.
Ja. Es gibt auch diese jetzt, Sendung, ne?
Ja, die, ja stimmt.
Die läuft doch am Mittwoch jetzt, dann zwischen den Halbfinals läuft diese Sendung von Raab und da gibt es noch so ein paar Insights, wie ich das gelesen habe, nur über Abo und Töner, wie die sich so vorbereiten und generell über den ESC und wahrscheinlich auch mit Gästen.
Genau, ich habe es hier auch nochmal stehen. Also am 14. Mai gibt es eine, also gibt es keine neue Ausgabe von Du gewinnst hier nicht die Millionen, sondern eben ein ESC-Special, Chefsache ESC 2025 live aus Basel. Da werden Abo und Tünner auf den letzten Metern vor dem großen Auftritt begleitet. Sie werden bei ganz persönlichen Momenten Backstage irgendwie begleitet und außerdem werden noch Leute zu Gast sein, die aber jetzt noch nicht bekannt sind. Genau, also das wird es geben dann kurz vor dem Finale bei RTL. Genau, und jetzt wollte ich mit dir noch über eine andere Show sprechen und zwar über The Race Staffel 2. Da sollten wir drüber sprechen, weil ich finde, dass es weiterhin eine, wenn nicht sogar die beste von diesen Influencer-Shows ist, die es gerade gibt.
Yes, yes, yes.
Also ich bin großer Fan weiterhin und fand Staffel 2 jetzt auch wieder super gut. Das ist ja das Format von dem YouTuber Dave, der quasi, ehrlich gesagt, weniger bekannte quasi Creator zu sich einlädt und dann müssen sie einfach, machen sie quasi ein Wettrennen. Es gibt gewisse Regeln, ne? Sie dürfen jetzt zum Beispiel, also letztendlich müssen sie so schnell wie es geht von einem Ort zum anderen Ort. Was dieser Ort ist, das wird in dieser Staffel erst so durch ein Rätsel verraten, aber jetzt mal Spoiler für Folge 1. Sie müssen von Paris bis in eine Stadt in der Türkei. Und das ist schon echt nicht
Berg
ohne.
Ujica.
Genau, irgendwie so. Ja. Und
genau, so in der Nähe von
Ankara
schon, ist das.
Genau, nicht ohne, wie gesagt. Und mit dabei sind eben Lesan, Daniel, und zwei Wildcards, Felix einerseits. Felix könnte man durchs Klima ins Land kennen, glaube ich, ne? Da ist er, glaube ich, auch, oder?
Okay. Ja, ich weiß
ich glaub
es
schon,
nicht.
Oder?
Ich dachte mir gerade, ich habe nur Klimasland gehört und war so, oh.
Nee, aber ich glaube, da war er doch auch mit dabei, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Ja, bestimmt.
Naja, und ansonsten noch Wildcard Rahel. So. Mhm. Die erst 20 ist übrigens. Und die erste Frau, die ja teilnimmt an The Race in Staffel 1, waren es ja nur Männer. Und jetzt eben die erste Frau. Ja, und wie gesagt, von Paris in die Türkei. In der Nähe von Ankara und es ist ganz einfach letztendlich. Sie dürfen das meiste machen, also sie dürfen irgendwie Geld sammeln und dann ja womöglich sogar fliegen oder mit dem Bus fahren oder wie auch immer. Die meisten entscheiden sich halt
aber
dafür
lieber
schneller.
Aber nur mit einem Privatjet, oder? War das nicht so der Gag, dass man nicht mit einem normalen Flugzeug fliegen kann, aber mit einem Privatjet darf man fliegen?
Ah, okay, ja, genau. Irgendwie meine so, auf jeden Fall darfst du halt theoretisch auch fliegen, obwohl es halt auch dann wahrscheinlich sehr, sehr teuer wäre und du schon sehr, sehr viel Geld sammeln müsstest. Aber du darfst halt Zug fahren, ne? Du darfst fast in jedem Fortbewegungsmittel halt einfach reisen. Die meisten entscheiden sich fürs Trampen und haben da natürlich einfach sehr viele Abenteuer auf dieser Reise. Und das ist, weiß ich auch nicht, also ich finde, wenn man eine Show gerade schauen will, wo man wirklich so irgendwie das echte Leben von 2025 sehen will, dann schaut man The Race, finde ich. Also so da ja. Also das ist ja so stark irgendwie, spielt unter uns. Ne? Also ich war wirklich auch in dieser Staffel, waren ja irgendwie zwei kurzzeitig auch in München und das ist dann so crazy, dann einfach so die Orte so zu sehen als Schauplatz von so einer Reality-Show, der aber natürlich voll Sinn ergibt. Aber solche Momente gibt es immer wieder, wo man so denkt, ja, wie würde ich das jetzt machen? Und sie geraten halt an einerseits irgendwie sehr kuriose Menschen in manchmal auch so skurrile, gefährliche Situationen. Und aber andererseits gibt es halt so herzliche und irgendwie schöne Momente. Und das ist einfach irgendwie eine coole Mischung. Die Kandidaten sind cool. Und deswegen bin ich wieder großer Fan von The Race.
Ja, ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme, weil ich fand, das hat so ultra langsam angefangen, weil in den ersten beiden Folgen sind sie ja nur in Paris gewesen und haben dieses Rätsel gelöst und es hat sich viel zu lang gezogen. Ich war so, ach, wenn es so weitergeht. Aber dann, als sie dann endlich aus Paris raus waren, dann ging es richtig ab und ich finde es auch total cool, dass halt da so viel Abwechslung ist und es gibt auch keinen, der da so komplett easy einmal durchfährt. Also in der ersten Staffel hatten wir das ja, gut, bei Dave war das ja auch so, dass er wirklich alles perfekt geklappt hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann war es teilweise auch ein bisschen langweilig. Aber hier ist es wirklich so. Und ich finde es auch ganz cool, dass die auch alle so unterschiedlich fahren. Weil dann ist der eine in Italien und dann die anderen fahren über Deutschland. Dann Rai ist ja über die Schweiz gefahren und so. Und man sieht einfach so diese verschiedenen Routen und sieht dann einfach so Dinge, die man sonst nicht sehen würde. Und das finde ich ganz cool eigentlich.
Ich hatte ein ähnliches Gefühl, was den Anfang angeht. Ich glaube, es ist immer schwer. Also ich meine, ich finde, sie machen es halt schon eh gut, dass sie nicht jetzt mit so Vorstellungsclips anfangen, sondern eigentlich direkt reingehen.
Ja.
Ne? Und dann lernt man, man soll die Leute halt kennenlernen über das Bewältigen der ersten Hindernisse. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ziel gewesen, dass man halt sie kennenlernt anhand von der Art und Weise, wie sie dieses Rätsel lösen. Und ich finde, das hat auch geklappt, aber es war trotzdem einfach zu lang. Also das waren einfach zu viele Aufgaben, finde ich, die sie zu bewältigen hatten. Und ja, dann war es mir auch einfach zu lang, bis sie dann wirklich mal den Ort überhaupt gekannt haben.
Ja, genau, weil der Ort wurde ja nicht am Ende der ersten Folge revealed, was ich ja dachte, sondern das war ja dann erst in der zweiten Folge. Und das war einfach zu lang.
Genau, also da bin ich deiner Meinung. Und aber seitdem ist es, wie du schon sagst, diesmal eben noch abwechslungsreicher, weil du eben diese verschiedenen Routen hast, völlig andere Herangehensweisen noch viel stärker hast, auch sehr unterschiedliche Typen da im Cast hast. Ne, also Rahel, ne, als Frau mit ihrer völlig so, weiß ich nicht, fast schon teilweise zu leichtsinnigen Art, aber auf jeden Fall sehr, sehr, weiß nicht, irgendwie angstfrei und irgendwie, keine Ahnung, als Frau da immer so direkt, ne, bei jedem direkt einzusteigen und so und einfach nur auf Schnelligkeit zu gehen, ist schon krass. Wohingegen Daniel ja zum Beispiel eben jemand war, der auch einen interessanten Arc hatte, was am Anfang, also mich zumindest so ein bisschen nicht direkt genervt hat, aber eher so, man hat dann, also es war gut, dass irgendwann die Erklärung kam sozusagen, warum er sich so schwer tut und also, ne, er hat quasi psychische Probleme und das kam eben auf dieser Fahrt oder auf dieser Reise wieder raus und ja, fand ich aber einen interessanten Arc, weil es, glaube ich, sehr, sehr relatable ist. Also ich glaube, man stellt sich das schon alles viel, viel leichter vor, als es ist, so das, was die da machen müssen.
Fand ich auch schön, dass er am Ende dann auch so schöne Momente hatte und dann aus diesem Loch rausgekommen ist.
Ja, voll. Und ja, Dave, muss man sagen, taucht fast so ein bisschen ab in dieser Staffel, gefühlt. Ne? Also keine Ahnung, er ist halt der Veranstalter, aber jetzt nicht eben so, keine Ahnung, er ist jetzt nicht der Fritz Meinecke, finde ich, so von diesem Format.
Ja,
also
aber das
Fritz ist schon
ganz
so ein bisschen.
Gut.
Ja, finde ich auch. Also Fritz ist einfach ein bisschen präsenter und er steht mehr für
Sam vs. Wild.
Und so der
Experte halt auch immer, so, weil er ja auch sich so, bei Sam vs. Wild ist ja auch so sein natürliches Habitat, würde ich mal sagen. Und bei Dave ist es ja so, klar, der ist ehrgeizig und der ist clever und charmant auch, aber er ist jetzt nicht so experienced. Und das hat man ja auch gemerkt, zum Beispiel hat ja auch voll oft in der Vergangenheit gebackpackt und ist ja mit Autos so gefahren und so, die kennt das auch und das hat man auch direkt gemerkt und bei ihm ist es auch so, also dass er schon keine Probleme hat, Leute anzusprechen, aber dass er jetzt nicht so das oft schon gemacht hat.
Ja, voll, also ich glaube, der Vergleich zu Seven vs. Wild ist in dem Sinne so, dass ja, hier ist ja kein richtig, also hier, klar, sind hier Skills gefordert, aber es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du das schon 100-mal gemacht hast, dass du dann safe ans Ziel kommst. So. Also du brauchst einfach Glück, du brauchst so ein bisschen Soft Skills, ehrlich gesagt eher, ne? Also so charmant sein, irgendwie Leute um den Finger wickeln können oder keine Ahnung, ne, einfach kreativ sein teilweise auch. So und wenn du da, also wenn du das schon 1000-mal gemacht hast, wie gesagt, heißt es nicht, dass du jetzt automatisch Erster bist. Wohingegen bei Seven vs. Wild, klar, okay, ne, also auch schon Erfahrene sind da irgendwie gescheitert, aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, wenn du das aber schon ein paar Mal gemacht hast, dass du auch Seven vs. Wild ganz, ganz gut schaffst. So. Und das macht es hier ein bisschen spannender oder ganz anders natürlich, aber auch spannend. Und ja, also wie gesagt, man lernt die Leute sehr gut kennen, man lernt die Leute in ungewöhnlichen Situationen kennen, jeder hat andere Herangehensweisen und ja, für mich aber trotzdem die Golden Moments sind eigentlich immer die, wenn halt irgendwelche Stranger auf der Straße einfach sich als übelst nette Menschen einfach herausstellen und dann so extrem großzügig sind und so. Also das ist schon sehr einzigartig, finde ich.
Ja. Da gab es auch, ich fand das richtig schön, dieser Moment mit Rahel und diesem Ehepaar, diesem älteren Ehepaar in der Türkei, wo sie ja auch so, das war so die erste Situation, wo es so ein bisschen brenzlig bei ihr wurde, weil sie so gemerkt hat, das ist so eine Gegend, in der ich mich nicht so wohl fühle und irgendwie ist alles so ein bisschen komisch und ich habe so ein komisches Gefühl und ich will ja auch nicht irgendwie zelten. Und dann hat sie ja dieses nettere deutsche, also die kommen aus Deutschland, aber sind ja auch türkisch, glaube ich, gewesen, kennengelernt und die waren so lieb zu ihr und dann haben sie die am Ende auch noch mitgenommen und das war irgendwie
sehr schön. Meinst du das mit diesem Transporter, der schon
ja,
so voll
war? Ja, genau,
der
ist komplett voll war, wo
ich
die
glaub,
gesagt haben, so, wir
oder?
Können niemanden mitnehmen. Oder in Bulgarien, weiß ich gerade gar nicht, irgendwo, ja, genau.
Ja,
und das
genau.
war so, ich hab dann
also,
so voll, ja?
Bei ihr lief es ja quasi die ganze Zeit und dann ist sie an dieser Tankstelle da irgendwie gestrandet und dann war sie zum ersten Mal so, ach so, ich müsste hier eventuell sogar jetzt irgendwie übernachten und dann war so, ja scheiße, jetzt ist dunkel und irgendwie kommt nur noch dieses eine Paar und die haben eigentlich gar keinen Platz mehr in ihrem Transporter, sagen sie zumindest und dann, ja, der Mann immer so, ja, vielleicht und so und dann die Frau hat halt dann irgendwann gemeint, ja, wir können die jetzt nicht einfach hier lassen so und dann haben die halt noch Platz gemacht bei sich im Transporter und haben sie dann eben mitgenommen. Ne? Das war wirklich ganz schön. Aber ja, ich meine, das ist jetzt natürlich interessant, weil zum ersten Mal eine Frau dabei war und ich habe das nicht gesehen, aber sie hat es ja selber gesagt, Rahel, dass irgendwie Fritz auch irgendwie reagiert hat auf die erste Staffel und dann irgendwie meinte, eine Frau, die fliegt da durch quasi, ne? Weil,
ja, klasse.
Keine Ahnung, man Frauen quasi eher vertraut angeblich und so.
Ja.
Und man sie quasi also leichter mitnimmt.
So dumm, das habe ich auch gelesen, als ich da im Subreddit auch ein bisschen darum geguckt habe bei Dave, dass super viele Leute ihr das so vorgeworfen haben und auch in den YouTube-Kommentaren haben halt auch viele gesagt, so ja, sie gewinnt halt eh, weil sie eine Frau ist. Und ich finde es halt so ein dummes Argument, weil, also erstens ist ja so, dass sie mit einer viel größeren Gefahr daran geht als die Männer. Und das hat man ja auch teilweise gesehen, gerade so, als es zum Ende zuging, dass da auf jeden Fall es viele brenzlige Situationen gab. Und zweitens ist es ja auch so, dass sie halt, weil sie so gut ist in dem, was sie tut. Also sie ist ja so outgoing und so charismatisch und kann so lange auch Leute bequatschen und so, bis die halt dann doch noch mitnehmen. Weil zum Beispiel ich könnte das halt nicht, weil ich bin super schüchtern und total introvertiert und also ich könnte das gar nicht, ich würde mich das gar nicht trauen. Und das finde ich halt unfair, dass sie da irgendwie da so hingestellt wird von vielen Männern halt, dass sie halt nur gewinnt, weil sie eine Frau ist, weil du musst halt schon was können, um da halt auch beizukommen.
Ja, voll. Also, keine Ahnung, die anderen haben halt einfach, also ich meine, das hat ja viel mit Pech zu tun, ne? Ja, findest du am richtigen Zeitpunkt die richtige Person, die ans richtige Ziel fährt, so. Also, ne, weil du kannst noch so charmant sein, Lisanne zum Beispiel ist auch charmant, so.
Ja.
Aber
der hat einmal die erste falsche Route genommen mit dem Disneyland und seitdem war er halt ein bisschen doomed und war direkt richtig weit hinten dran.
Ja, genau. Und manche fahren dann eben nicht so weit, wie man eigentlich müsste. Da muss man wieder raus und dann findest du keinen. Dann fährt jemand nur irgendwie eine andere Route, die du überhaupt vorhattest und so weiter. Und dann, ne, also du brauchst halt schon einfach Glück, dass, ich meine, sie hatte zum Beispiel einfach einmal diese Frau, die sie durchs ganze Land gefahren hat, da einmal. Ich weiß nicht, welches Land es war. Aber so, ich meine, wenn du so schnell einfach vorankommst, dann hat das nicht nur mit Können zu tun, das ist einfach auch, dass da diese Frau war, das ist halt einfach auch ein bisschen Schicksal. Mhm. So, und und Dave, ne, mit dieser Sache, mit diesem LKW, die 12 Stunden an diesem Parkplatz stand, weil er irgendwie nicht weitergekommen ist, weil sein LKW-Fahrer da irgendwie jetzt auch quasi warten musste, bis er seine Ladung entladen konnte und so. Also völlig irre eigentlich. Aber dann saß er halt einfach mal 12 Stunden da so fest und das ist halt einfach nur Pech. So, also das kann man einfach nicht planen. Und das macht es aber so interessant und ich sehe es genauso. Also Rahel hat es einfach, wie gesagt, fast schon zu gut gemacht, meiner Meinung nach, weil es einfach teilweise schon leichtsinnig war. Und sie war total so stark aufs Gewinnen aus. Aber
Sie hat sich auch kaum Pause, auch da in der Türkei gelassen und so und hat die ganze Zeit so im Kopf gehabt, oh mein Gott, vielleicht ist jemand früher so, wo ich denke so, boah, also ihr seid jetzt erst 3 Tage unterwegs und du bist jetzt schon in der Türkei, also das ist schon krass, was sie da geschafft hat, auf jeden Fall.
Ja, also ich freue mich schon, es geht ja weiter, Dave hat ja eh schon angekündigt, dass Staffel 3 schon längst irgendwie geplant ist und so und geil, ich finde, das Format ist halt, also Stand jetzt, das kann man immer sagen, ne, wenn wir in 4 Jahren immer noch hier sitzen und dann irgendwie sagen, oh Gott, schon wieder The Race, aber Stand jetzt sage ich, das Format ist halt total replizierbar, weil du halt, theoretisch kannst du ja überall machen, ne, die könnten nach Japan fahren und da starten und dann bis nach Korea müssen sie, also du kannst ja überall so Punkte setzen, die müssen ja nicht immer mit Deutschland zusammenhängen. Aber ich bin sehr gespannt, was die als nächstes machen und wer dann dabei ist.
Und was ich
weil
noch,
ich finde,
Ja, genau. Also was ich noch sagen wollte, ich finde es halt gut, dass er immer so Newcomer holt und dass es nicht so wie bei Seven Worlds Wild so zu einer Promi-Staffel wurde, weil so hat halt auch niemand wirklich einen Vorteil und man muss sich so die Gunst des Zuschauers, muss man halt allein durch dieses Format gewinnen und das finde ich auch richtig schön irgendwie, dass man da so sympathische Leute gefunden hat und vor allem, die auch ja richtig viel dann auch mit der Reichweite auch dann was genutzt haben und das finde ich richtig schön, dass es so ein Newcomer-Format ist.
Ja, auch da loben wir mal noch nicht sozusagen, bevor auch die nächste Staffel besetzt ist, weil der Reiz natürlich, jemanden mit super viel Followern einzukaufen, der dann einfach eben auch die Leute mitnimmt in Klickszahlen dann ummünzen kann. Also das ist natürlich sehr reizvoll so, aber ich hoffe, Dave und Co. können da nochmal bestehen oder sich dagegen wehren, dass das passiert.
Nächste Staffel dann mit Knossi und Otto Bulletproof und mit Joey Kelly und Fritz Heinicke. Trimax.
Ja, hoffentlich nicht, aber ich glaube auch, dass Dave da schon eigentlich.
Ich glaube, das war schon, dass die da Sinn sagen, weil die haben das ja auch extra nochmal gesagt für die zweite Staffel. Es haben sich so viele gewünscht nach der ersten, dass es ein Newcomer-Format bleibt und ich glaube, da glaube, das werden die da bleiben. Weil das auch so ein bisschen auch das Besondere ist von diesen ganzen Survival-Formaten, wie auch immer, weil die sind ja immer mit irgendwelchen bekannten Leuten besetzt und da ist halt The Race so unique, weil es halt nicht so bekannte Leute sind. The Race braucht es halt auch nicht, weil die Marke und das Format allein schon so stark sind, die brauchen da nicht irgendwelche Influencer, die das irgendwie groß ziehen.
Du hast gerade schon gesagt, du glaubst nicht, dass du gut wärst, aber würdest du denn gerne teilnehmen? Also wenn man dich jetzt fragen würde, nee?
Nee. Ich hätte dazu viel Angst vor Männern. Also.
Ja, ich finde auch, also ich habe das ja auch damals bei Staffel 1 gesagt, ne, mit ich kann mir das gar nicht mit einer Frau vorstellen, weil ich irgendwie Angst hätte vor der Situation so. Aber jetzt wurde ich in des Besseren belehrt. Ich weiß nicht, ob es für jede Route gleich replizierbar ist sozusagen, aber ich würde gerne teilnehmen. Also ich würde es irgendwie übelst gerne ausprobieren. Ich glaube, ich würde auch sehr schlecht sein. Also ich glaube auch nicht, dass ich gut wäre, aber ich würde es total gerne irgendwie machen. Also das könnte ich mir irgendwie gut vorstellen, weil also es liegt ja auch ein bisschen an dir, wie du das Ganze angehst. Also klar willst du gewinnen, aber Dave hatte jetzt zum Beispiel auch eine andere Herangehensweise als in Staffel 1. Ne? Also sich mehr Pausen zu geben und einfach auch mal eben zu widerstehen, gleich über den nächst schnelleren Weg quasi zu nehmen. Und ich finde, Lisanne hat es auch jetzt in dieser Staffel ziemlich gut gemacht und ziemlich unterhaltsam irgendwie auch gemacht. Also das ist einerseits schon, er wollte schon vorankommen, aber er wollte irgendwie auch Abenteuer erleben. Und ich finde, das ist eine gute Mischung gewesen. Und ich glaube, wenn
Ende
man.
Ist
ich glaube,
so schlimm.
Ja.
Sag du.
Nee, und so würde ich es, glaube ich, auch machen wollen und glaube ich, auch machen können. Also deswegen bin ich gerne bereit zu Gesprächen.
Ja, vor allem jetzt auch in der zweiten Staffel darf ja jeder das Rennen beenden. Und deswegen ist es dann dann nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht gewinnt, weil man ja trotzdem den Weg schaffen kann und die auch. Die Sendezeit geben, mehr oder weniger, dass dein ganzer Weg dokumentiert wird. Weil das war ja so ein bisschen schade bei der ersten Staffel, dass dann für alle irgendwie Schluss war. Und die waren ja auch teilweise richtig gut dabei. Und jetzt in der zweiten Staffel gibt es ja einen ersten, zweiten und dritten Platz. Und die restlichen dürfen ja auch ganz normal ins Ziel kommen.
Gut, dann war das The Race. Und wir gehen rüber zu Wow und zu Diese Ochsenknechts. Da wollen wir sprechen über Folgen 2, 3 und 4. Doch, ja. Die erste habe ich ja damals schon mit Nathalie besprochen. Yes. Und ja, was ist passiert? Kurz zusammengefasst hatten wir eine, ich glaube, es war Folge 2, in der es sehr stark um Natascha und auch hier Oma Bärbel ging. So, Oma
und
Bärbel
Cheyenne
beim
auch, ne? An der,
bisschen
der
Cheyenne,
Fashion Week. Oma Bärbel im Fitnessstudio.
Oma Bärbel im Fitnessstudio mit dem Fitnesstrainer, den sie so ein bisschen angegeiert hat. Und Folge 3 war dann vor allem, glaube ich, Wilson mit dem neuen Kind. Und Folge 4 war dann nochmal zurück zu Natascha. Genau, und auch ihre Geburtstagsfeier. Und das war bisher auch, glaube ich, mein, was heißt Highlight? Ich weiß nicht, ich hatte bisher noch nicht so viele Highlights, muss ich jetzt mal sagen. Nee. Also es passieren gute Einzelgeschichten, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass die Familie gerade so oft zusammenkommt, glaube ich.
Ja, das finde ich irgendwie auch schade, weil das sind immer so die Stärken von dieser Ochsenknechts, aber irgendwie gerade macht jeder so ein bisschen sein eigenes Ding, außer halt der Geburtstag, wo dann ja auch alle waren, aber da gab es ja nicht so viele Szenen eigentlich mit denen, sondern ich glaube, die haben da eh nicht so krass viel gedreht, auch weil da ja auch super viele Leute sind, die, glaube ich, nicht gefilmt worden sind. Ja. Ja, ich habe irgendwie Lust, also der Teaser von der vierten Folge, der hat mich dann irgendwie so, also von der fünften Folge dann, am Ende der vierten Folge, der hat mich dann schon interessiert, weil da ja Jimmy auftaucht und nochmal das Thema Uwe Ochsenknecht nochmal angesprochen wird. Und da bin ich halt so ein bisschen heiß drauf, wie es dann weitergeht. So.
Ja, es ist fast schon kriminell, wie oft die mit irgendwie Jimmy-Sachen teasen. Also es ist nicht nur die Serie selbst, sondern auch die Menschen. Also Natascha erwähnen die ganze Zeit wieder. Cheyenne spricht manchmal auch so in Rätseln, so von wegen der andere, so nach dem Motto oder so. Also es ist schon irgendwie so, dass der ständig über dieser Serie drüber schwebt, so der Jimmy-Geist irgendwie. Und da kommt ja noch was, das wissen wir ja, aber gerade jetzt dieser Auftakt war schon teilweise so ein bisschen schwergängig. Beziehungsweise, wie du schon sagst, die Familie war nicht so oft zusammen. Und ich finde auch, man hat gemerkt, dass sehr viel Zeit zwischen den einzelnen Drehtagen irgendwie war. Also sehr viel ist irgendwie auch passiert, während die Kameras gar nicht dabei waren. Also Cheyenne hat sich ihre Brüste nochmal machen lassen. Dann hat Wilson das Kind bekommen, einfach so in der Drehpause.
Stimmt, ja.
Und also da habe ich mich manchmal so gefragt, okay. Einfach. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also da waren die irgendwie nicht dabei und das hat wahrscheinlich auch alles seine Gründe.
Das ist halt das Problem bei Wilson. Also ich mag den voll gerne und ich finde den voll lustig, aber bei ihm, also es wird halt nie bei ihm zu Hause gedreht zum Beispiel und man bekommt so fast nichts mit, auch so von seiner Freundin, was ja auch sein gutes Recht ist, dass er das so schützen will, aber das ist halt ein bisschen schade dann für diese Doku, weil dann, keine Ahnung, ist der einzige Content, den man so bekommt, ist, wie er da halt beim DM Babysachen einkauft und dann ruft ihn dann Cheyenne an und dann reden die nochmal kurz drüber und das war's, also und das ist halt so ein bisschen schade, dass es da, ich fand es ganz cool, das war, ich weiß gar nicht, ob das in der ersten Folge, doch in der ersten Folge war das ja so, wo man in seiner alten Wohnung war. Ich finde, das war ganz cool, da konnte man so ein bisschen noch von ihm sehen und seiner Persönlichkeit und so, aber ja, ist halt so ein bisschen sehr wenig leider irgendwie.
Ja, also ich finde, es ist rechtfertigt dann immer noch, dass er dabei ist, weil er ja einfach für sich eben ein sehr unterhaltsamer Typ ist, aber
ja.
Ja, es ist klar, es ist nicht typisch für eine Reality-Show, dass einer so komplett zumacht, was sein Privatleben angeht. Das ist einfach ungewöhnlich, sag ich jetzt mal. Gerade weil man von, also man sieht jetzt auch bei Cheyenne nicht eben die Kinder und so mit Gesicht, aber
ja,
trotzdem.
Ja, das ist ja okay, aber trotzdem filmen die aber ihr Zuhause und ihr Mann
und die
ist
Beziehung
ja auch,
vor allem, ne? Ja.
Ja. ihr Mann ist ja auch so präsent auch und deswegen geht das eigentlich auch ganz gut bei ihr noch, aber. Ja, aber Wilson ist ein bisschen schade.
Ich bin irgendwie gespannt auf, wohin diese ganze Sache mit dieser Talkshow führt. Also
ja, ich auch.
Nochmal verfolgt. Also gibt es diese Talkshow schon? Weil ich habe das gar nicht mitbekommen.
Nee, ich glaube nicht. Also sie haben doch gesagt, also, die
Natascha,
machen das mit Wow, oder? Zusammen.
Nee, oder? Also sie haben sie nicht gesagt, dass sie, also die Produktionsfirma von der Doku-Soap, die produziert diese Talkshow, aber sie haben keinen Partner dafür, also veröffentlichen sie es bei YouTube, oder? So habe ich es doch, also habe ich es verstanden.
Also ich wusste, dass sie das mit der Produktionsfirma machen, aber ich dachte, das sei dann irgendwie mit Wow gekoppelt, aber wahrscheinlich dann nicht.
Ich glaube irgendwie nicht. Also ich glaube, ich fand, es klang so von wegen, wir gehen jetzt mal ins Risiko und wir machen das jetzt einfach mal und ich glaube, das fügt sich dann irgendwie alles schon, dass es irgendjemand nimmt oder so. Also keine Ahnung, für mich klang so, sie machen das jetzt erstmal für YouTube und da war es eben so, dass der Manager von Natascha dann mit ihr zusammen Location Scouting gemacht hat und da war aber noch dieser Typ dabei, der, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich den Social Media Account von den Ochsenknechts macht und findet Natascha, also so ich das verstanden, als sie ihn vorgestellt hat, den findet aber Natascha so witzig, dass er jetzt mit ihr gemeinsam diese Talkshow moderieren soll, oder?
Ja, so wie bei Late Night Berlin, einfach Jakob aus dem Team geholt und dann direkt als Sidekick. Ich kann mir irgendwie darunter irgendwie nichts vorstellen. Auch generell so Natascha mit ihren Side-Business, das finde ich irgendwie so witzig, weil irgendwie so, ich hatte auch mit Natalie darüber geschrieben, irgendwie letzte Staffel oder vorletzte Staffel, da wollte sie doch noch Model werden und dann ist es irgendwie auch dann nicht funktioniert. Und dann war sie mit Kindern da in Afrika und jetzt ist sie, will sie ihre Talkshow machen. Also irgendwie ist das alles so konfus, aber und ich kann mir immer nicht vorstellen, dass es dann irgendwie am Ende klappt, aber wenn die ja schon so weit sind, dann will ich ja trotzdem wissen, welche Leute da auch kommen, so. Wie sie da einladen will.
Ja, also sie hat ja gemeint, sie kennt ja so viele Leute und sie hat jetzt schon die Gästeliste zusammen und so. Und ich weiß auch nicht. Ich finde auch die Ideen, die sie da quasi hatte, wie sie diese Talkshow dann gestalten will, vor allem, also irgendwie mit, da nimmt dann jeder einen persönlichen Gegenstand mit und so, das klingt irgendwie alles so, also es klingt jetzt nicht so gut, finde ich. Also ich finde so durchformatierte Talkshows immer so ein bisschen, brauche ich jetzt nicht.
Ja, es wirkt auch irgendwie so ein bisschen, als hätten die so überlegt, okay, Natascha, wir brauchen einen Story-Arc für dich, für die Staffel. Was kannst du denn da machen? Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann versuchen wir mal eine Talkshow zu machen. Und dann haben die das dann alles drumherum geplant. Also auch die Locations, die die da gesucht haben, also dachte ich mir auch so, also seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt? Also keine Ahnung, das war irgendwie alles so ein bisschen seltsam.
Ja, also da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, weil wenn die mal läuft, dann sollten wir auf jeden Fall eine Folge schauen.
Klar, auf jeden Fall.
Ja, also Wilson arbeitet ja in der Serie an Späti, an dieser neuen ZDF-Neo-Serie. Und da hast du jetzt auch reingeschaut, oder?
Genau. Ja, ich habe alles sogar geguckt, tatsächlich. Es sind ja nur 8 Folgen. Und ich habe mir so ein paar Kritiken auch durchgelesen im Internet. Und die wird ja schon so ein bisschen zerrissen, was ich irgendwie nicht so verstehen kann. Ja, ja, also die haben auch gesagt so, ja, der Humor so altbacken und aber ich weiß nicht, was man da so Großes, also was die da erwartet haben. Also ich finde die irgendwie so ganz süß gemacht, weil da geht's ja hier um Wilson und der spielt Fred und der ist halt so jemand, der so irgendwie nicht so viel kann, nur dauernd irgendwie gefeuert wird und irgendwie findet er nicht so einen Platz in seiner Welt. Und dann muss er dann gezwungenermaßen von seiner Ex-Freundin oder von dem Vater von seiner Ex-Freundin, glaube ich, den Späti übernehmen. Und dann sitzt er da halt hinter den Tresen und da passieren halt komische Sachen. Und dann kommen halt immer so regelmäßig Prominente zu Besuch. Und ja, genau, und muss dann so ein bisschen das handeln. Und da gibt es so eine ganz süße Story auch mit einem Mädel, die da arbeitet. Und die beiden haben dann so eine, also die hassen sich am Anfang natürlich und dann entwickeln die dann schon so eine Beziehung zueinander. Und ja, ich finde das irgendwie ganz süß. Ich mochte die Charaktere und es war irgendwie alles ganz cute gemacht. Und es war, also manche Gags zünden, manche näher nicht, aber ich fand es eigentlich ganz schön. Und ich würde mir wünschen, wenn da nochmal eine zweite Staffel kommt. Ich weiß jetzt nicht, wieso, wie krass erfolgreich das war, aber ich glaube, es hat bestimmt schon viele Leute angezogen, weil ja auch viele Promis, die da mitgemacht haben, ja auch Werbung dafür gemacht haben. Und deswegen, ja, kann ich dazu nicht sagen. Fand ich eigentlich eine ganz nette Serie, die man so nebenbei gucken kann.
Das klingt ja ein bisschen so wie Discounter mit den Promi-Auftritten, oder?
Ja, ja. Ja, schon.
Also da,
aber da, da, da ist es noch ein bisschen
Gefühl,
krasser.
Da wurde das so ein bisschen zum System, dass da halt Promis dann vorbeischauen, auch wieder so ein bisschen für die Distribution, ne, damit die auch wieder alle Werbung machen und so.
Ja, ja. Aber da war es noch ein bisschen krasser bei Späti, weil bei Späti war das wirklich so in jeder Folge, wirklich wurde da mindestens einer reingeballert. In einer sind, glaube ich, 3 oder 4. Also das ist wirklich krass, wie
aber
hoch
sag mal
diese,
ein paar, was ist das für eine Kategorie Promi?
Also so, also man versucht so diese typischen Leute, die man kennt, also ich glaube so schon Gen Z haben sie schon drauf abgezielt. Also da gibt es einmal Will Kaulitz, das ist ja so mit der Größte, dann Sophie Passmann, dann haben wir Lisa Vicari von Dark, dann hier Marco Hosemann, ne, ist auch dabei, Ski Agu ist dabei, Maximilian Mund, Elli Neumann.
Aber spielen die sich, also spielen jetzt die Schauspieler von denen, spielen die sich selbst oder spielen
ja,
die Charaktere?
Ja, die spielen sich selbst, ja. Ja, die spielen sich, also die meisten spielen sich selbst. Also da gibt's so einen lustigen Gag mit dem Frontsänger von Giant Rooks, der nämlich auch Fred heißt. Und dann stehen die dann so am Tresen und dann sagt dann Lizzie Vaccaro, oh Fred, willst du das haben? Und dann Fred dann so, also Wilson Gonzalez, meinst du mich? Und dann sie so, und dann Fred von den Giant Rooks, ah, nee, sie meint mich, ich heiße auch Fred. Ah, du heißt auch Fred. Ja, das ist halt so der Gag. ja, ich glaube, in einer Folge, da sind auch ganz, ganz viele, also da sind hier Ines Agnoli und Leila Lowfire und dann auch noch, wie heißt sie nochmal, Tatort-Kommissarin und die auch bei Wer steht für die Show war.
Ach so, hier.
Jasna Fritzi Bauer.
Jasna Fritzi Bauer, ja.
Ja, ja, also komplett voll, auf jeden Fall gemacht. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Sinn dahinter, damit die halt Werbung machen, damit die halt dann ordentlich auch geguckt wird.
Ja, spannend. Also ich meine, du bewertest ja auch den Humor. Also du fandest es ja dann eben nicht so altbacken, höre ich jetzt daraus.
Nee, ich fand das ganz nett. Also ist das so ein bisschen so Theaterstück-mäßig, so wie die auch die Gags so geschrieben sind. Das heißt, ich bin stolz. Und ich hatte auch so ein bisschen, die Serie hatte so ein bisschen Nachteil, weil ich hatte davor nämlich auch Intimate geguckt, die zweite Staffel. Und dann, wenn man das zum Vergleich sieht, dann kackt natürlich das ein bisschen ab, weil dann schon merkt so, ja, okay, also die Dialoge sind schon sehr so statisch und bei Intimate ist ja auch das Ding, das ist ja wie bei Discounter, dass halt alles so mehr oder weniger ein bisschen improvisiert wird und die Leute halt so normal reden und es kein richtiges Skript gibt, das ist dann immer so ein bisschen auffällig, aber so an sich fand ich das echt super, also völlig in Ordnung und richtig süß irgendwie, auch so gerade bei den emotionalen Momenten hatte das mich auch, weil es dann echt ganz schön war, dass man, die Charaktere sind einem dann schon so ein bisschen ans Herz gewachsen am Ende, ja. Also kann man gucken, aber muss jetzt, also schadet jetzt auch nicht, dass man es nicht guckt, aber ich würde es jetzt auch nicht so zerreißen, wie andere Leute im Internet das tun.
Eine Kollegin damals von der SZ hat mal einen Artikel geschrieben, als ich damals auch da war, die hat einen Artikel über diese Flut an ZDF-Neo-Serien auch geschrieben, weil das ZDF hat sowas, also hat so eine relativ schnelle Art und Weise, Dinge zu produzieren, also vor allem Fiction zu produzieren. So Blitzserien haben die das immer genannt. Also quasi so Sachen, die man extrem schnell produzieren kann. Und das ist ja hier, klingt ein bisschen ähnlich, weil ne, sie haben halt diesen einen Schauplatz, ich nehme an, da spielt halt auch 90% davon.
Ja,
und,
ja klar.
Dann eben diese Promi-Auftritte, das heißt, du hast eben auch nicht so einen Casting-Aufwand, glaube ich, einfach. Also ich glaube schon, dass du es relativ schnell irgendwie alles zusammengebastelt bekommst, so.
Ja.
Und ich finde, dass die meisten, also ich habe auch in viele damals auch reingeschaut, also vor 3 Jahren oder so, und ich finde, dass es meistens an denselben Dingen krankt, und zwar halt am guten Drehbuch und an den guten Dialogen und so. Und das ist halt das, was du nicht so schnell hinbekommst, sondern das braucht einfach Zeit. Und das ist immer ein bisschen, also da kommt es halt drauf an, worauf man Wert legt. Also ich lege extrem Wert auf gute Dialoge, leider. Und deswegen kann ich mit wenigen von diesen Sachen irgendwie was anfangen, obwohl es manchmal gute Ideen sind und wie gesagt, auch dann ganz nett umgesetzt wird und so. Aber wenn es so an den Punkten krankt, die mir besonders wichtig sind, dann bin ich immer so, ja, schade. Weil hätte man sich dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit gelassen, dann hätte sich das Problem vielleicht auch noch gelöst. Und das ist nur mein Gedanke dazu. Vielleicht ist es ja hier gar nicht so schnell produziert worden. Und die wollten vielleicht auch genau diese Art von Drehbuch haben. Und vielleicht gefällt es ja auch Leuten. Ne? Also ich kann es jetzt eh nicht bewerten, aber
Also Nathalie macht das auch, mit der habe ich auch mich ausgetauscht, weil ich mich auch so allein gefühlt habe, weil ich das halt echt ganz nett fand und ganz süß und so. Und dann habe ich mich dann nochmal so ein bisschen bestätigt gefühlt, dass Nathalie auch gesagt hat, dass sie es ganz gut fand. Also.
Wo ist die überhaupt? Die hat hier die 90% der Folge, hat sie auch mit besprochen gefühlt.
Stimmt.
Dann war das Ochsenknechts und Späti. Und jetzt gehen wir noch zu Harry Potter. Also heute wirklich eine wilde Reise. Aber Harry Potter, ne? Es gibt die Harry Potter Serie. Wir haben noch gar nicht so viel drüber geredet hier im Podcast. Ich persönlich, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir sowas, und das ist überhaupt keine Meinung, die viele haben, aber ich habe mir sowas immer gewünscht. Für mich ist Harry Potter viel stärker ein Serienstoff als ein Filmstoff, weil jetzt schon sehr, sehr viele Dinge aus den Büchern weggefallen sind. Ich mir immer auch eine erwachsenere Herangehensweise an Harry Potter gewünscht habe. Ich habe vor allem meine Probleme so mit den ersten Filmen, mit den ersten zwei vor allem. Da war meiner Meinung nach viel mehr drin, wenn man das Ganze ein bisschen erwachsener umsetzt, aber auch spätere, wie zum Beispiel Orden des Phönix oder so. Aber ja, viele sehen das nicht so. Ich sehe das auf jeden Fall schon. Deswegen war ich gar nicht so abgeneigt von dieser Ankündigung, dass jetzt eine Harry Potter-Serie entstehen wird, die so Ende nächsten Jahres kommen soll. Der Dreh beginnt jetzt dann im Sommer. Über das, was in den 7 Büchern eben passiert. Jedes Buch ist eine Staffel und es gibt nicht viel mehr zu sagen, außer es ist die Story, die wir alle kennen, jetzt nochmal als Serie. Wie ist denn eigentlich deine Meinung dazu?
Ja, ich glaube, du hast da die falsche Person hier sitzen, weil ich bin überhaupt kein Potterhead. Also ich habe das gelesen auch damals, so weiß ich nicht, mit 12 oder so. Und ich fand das auch alles ganz gut und ich habe die Filme auch geguckt. Aber ich habe halt nicht diesen krassen Bezug, wie viele andere das haben. Weil ich glaube, das ist halt auch, also ich weiß gar nicht, der letzte Film kam raus, da war ich 10 oder so. Also ich habe da nicht so diese enge Beziehung. Und dementsprechend muss ich sagen, ist mir diese Serie auch so egal. Es tut mir so leid. Gar nicht. Also mich hat das überhaupt nicht angesprochen irgendwie. Also ich denke mir so, ich habe ja die Filme und ja, ich habe da halt nicht so eine Beziehung zu, so eine krasse wie andere Leute, aber als die Serie angekündigt worden ist, dachte ich mir so, es hat nichts mit mir gemacht und das tut es jetzt immer noch nicht. Also das ist mir total Rille. Also wirklich, also ich sehe das auch, das Potenzial und so und dass man das bestimmt richtig cool machen kann, aber es schwebt halt immer noch diese Causa Joanne K. Rowling im Raum, dass sie halt da auch wieder dran beteiligt ist und sie das mitproduziert und mit dran verdient und es ist auch so eine Person, der ich auch nicht viel Aufmerksamkeit schenken will, ehrlicherweise, und noch mehr Geld reinhauen will. Deswegen ist es für mich nochmal extra obendrauf, dass ich da noch weniger darin interessiert bin.
Ja, verstehe ich. Also ich genau, also das Thema J.K. Rowling ist eins für sich und da wurde ja schon damals bei Hogwarts Legacy sehr drüber diskutiert und jetzt hat sich's noch mehr verschärft fast schon, also mit den Tweets und so der letzten Tage ist es einfach verrückt geworden, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und es ist natürlich super schwierig, immer bei solchen Situationen, wenn man eigentlich das Werk mag, aber die Person dahinter nicht so sehr. Ich habe für mich entschieden, dass ich es hier, also ich kann das schon immer relativ gut trennen und bin dann nicht so moralisch, dass ich sage, okay, es ist okay, wenn ich, mir nochmal irgendwie Wizarding World anschaue, was ich noch nicht habe übrigens. Also wenn ich da irgendwie hinreise nach London da und mir das alles anschaue, dann gebe ich ja auch Geld aus, was irgendwo auch zu J.K. Rowling fließt und so. Aber dann die Serie, die ich mir über meine 9,99 bei Wow dann irgendwie anschaue, weiß ich nicht, ob dann so viel Geld zu ihr, also ich bin da pragmatisch, glaube ich, und ich unterstütze in keiner Weise das, was sie denkt und so. Aber wie gesagt, ich glaube, die Frau ist so reich und mit Geld und so. Ich weiß nicht, ob das noch, also klar, wenn man zu 100% das moralisch bewerten will, dann darf man auch das nicht machen, das ist mir ja klar. Und ich glaube einfach, da bin ich pragmatisch und sage, okay, ich mag Harry Potter und mag Fernsehserien und das jetzt quasi beides in einem, das ist was ich mir auf jeden Fall angucken will. So, deswegen, wie gesagt, das Thema ein bisschen ausgeklammert. Aber ich glaub dir nicht, dass es dir so komplett egal ist, weil es natürlich, es ist doch immer spannend, wenn so ein Riesenprojekt gemacht wird. Also ich bin auch überhaupt kein Herr der Ringe-Fan. So,
aber ja eben, da war das genauso. Und das ist noch weniger, weil damit kann man noch weniger anfangen. Also das war wirklich tot. Das hat mich nicht eine Sekunde interessiert.
Harry Potter mich auch nicht, ne? Also mich auch nicht die Ankündigung damals, aber allein die Sache mit, das ist die teuerste Serie aller Zeiten. Ich meine, dann schaut man natürlich, also ich persönlich schaue da natürlich mal rein und ist irgendwie in der Entstehung auch so ein bisschen gespannt, wie das jetzt alles aussieht, wie die Sets anders sein werden und so weiter. Und jetzt ist das hier ja sogar ein Remake, ne? Also dass du dann ja auch immer vergleichen kannst, okay, wie ist es im Vergleich zum Buch und wie ist es im Vergleich zu den Filmen? Also es sind schon, finde ich, so spannende Sachen dabei. Und jetzt eben sind die ersten erwachsenen Rollen angekündigt worden, der Cast. Das hast du ja wahrscheinlich dann eben auch trotzdem mitbekommen. Und eben auch sind verschiedene Diskussionen daraus natürlich wieder entbrannt. Und ich verfolge auch, muss ich sagen, das Reddit sehr intensiv zur Serie und lese da immer auch so ein bisschen mit. Also folgende Rollen sind jetzt eben schon besetzt. Albus Dumbledore ist besetzt mit John Lithgow. Spannend. Wir können gleich nochmal zu allem was sagen. Dann Papa Isiedu ist Severus Snape. Janet McTeer ist Minerva McGonagall. Nick Frost ist Rubius Hagrid. Und Luke Fallon wird Quirinius Quirrell. Und der letzte ist Paul Whitehouse, der den Hausmeister Filch spielen wird. So, das sind die ersten Erwachsenenrollen, wie gesagt. Ja, und jetzt über Lithgow wurde schon seit Monaten diskutiert, weil er es irgendwie schon seit Monaten ausgeplaudert hatte, dass er Dumbledore ist. Es war, okay. Es war halt so ultra geil, weil der halt wirklich seit Monaten das behauptet hat in irgendwelchen Podcasts und so weiter. Und es gab auch einen Insider im Reddit drin, der dann auch gesagt hat, das stimmt. Also der hatte mit sehr vielen Dingen recht. Auch mit so Zwischenmeldungen zum Casting und so weiter. Der hat schon sehr früh den Namen Papa Isiedu und so ins Spiel gebracht und so. Es gab diesen Insider. Und dann war auch sehr früh klar für alle, die da so mitgelesen haben, okay, John Lithgow, das stimmt schon alles. Also der ist tatsächlich Dumbledore. Mhm. Und das ist natürlich erstmal ungewöhnlich, weil er ist American, ne? Und eigentlich rückt man jetzt schon sehr früh von dieser Only British Actors Regelung ab. Also das ist ja bei den Filmen immer so gewesen, dass nur britische SchauspielerInnen besetzt wurden und das wollte man eigentlich auch hier so machen, haben sie auch angekündigt und dann eben schon beim Dumbledore-Casting, wo sie sich so ein, zwei Absagen geholt haben, sind sie bei John Lithgow gelandet, der, muss man aber sagen, einen makellosen britischen Akzent macht, hat ja auch Churchill gespielt bei The Crown zum Beispiel und natürlich bei Dexter natürlich auch den Trinity Killer, also das sind so da ikonische Rollen, würde ich sagen.
Okay, ja, dann kenne ich den. Ja, okay.
Mhm. Ja, die, also den kennst du auf jeden Fall. Den kennt glaube ich, jeder. Also ist auch ein super Schauspieler, ne? Aber das zweite große Ding bei ihm ist halt sein Alter, weil die ersten Leute, die so ins Spiel gebracht wurden für Dumbledore, die auch relativ realistisch waren, waren halt deutlich jünger. Und John Lithgow ist halt 79, der wird jetzt 80. Heißt, der wird halt frühestens...
Hält er noch 6 Jahre durch.
mit 8, also das wird bestimmt seine 10 Jahre dauern, bis alle Filme oder bis alle Staffeln gedreht sind. Also der wird halt 90 sein, wenn das Ganze irgendwie vorbei ist, so um den Dreh. Und das hatte man ja bei Film Dumbledore auch, ne, dass Richard Harris quasi gestorben ist und dann Michael Gambon dann kam und ihn ersetzt hat. Und das ist hoffentlich jetzt nicht wieder so. Also da hab ich sehr große Zweifel gehabt, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist, den jetzt für so eine große Rolle zu casten. Ja, ich hoffe, er hält durch, weil es ist auf jeden Fall eine gute Besetzung meiner Meinung nach. So, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich finde, das Alter ist schon echt eine, also wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das so schlau war.
Auch so körperlich auch, dass er das überhaupt schafft, also dass er dann 10 Jahre noch lebt, das kann ja sein, aber dass er dann halt sagt nach 6 Jahren oder so, ich kann das einfach nicht mehr physisch, das ist zu anstrengend, weil es ja schon anstrengend ist, so eine Serie zu drehen und so, hoffe ich, dass er das auch so körperlich dann auch schafft.
Ja, und Dumbledore, muss man auch sagen, war schon in den Filmen immer so ein bisschen zu alt für meinen Begriff. Also Dumbledore war eigentlich, also habe ich so vor Augen gehabt auf jeden Fall, als so ein bisschen so, also weirder einerseits, das waren beide Dumbledores nicht so richtig. Vor allem Michael Gambon, der hat den ja immer sehr ernst gespielt. Aber der Buch Dumbledore war immer so ein bisschen weird und off und auch so ein bisschen hippeliger, habe ich immer so das Gefühl gehabt, als jetzt Film Dumbledore. Aber naja, vielleicht kann John Lithgow jetzt seinen eigenen Approach da reinbringen. Ja, die größte Diskussion und auch der Grund, warum alle HBO-Kanäle die Kommentare deaktiviert haben,
so weit ist gegangen.
Verkündung. Ui. Ja, also das hat sich auch schon abgezeichnet, weil Papa Isedu schon als Name durchgesickert war und da gab es schon also Beschwerden ohne Ende und so diese Hardcore-Harry-Potter-Ultras und so haben dann da richtig Stimmung gemacht und so. Also die Besetzung, dass Severus Snape eben als mit Colorblind-Casting quasi jetzt als schwarz besetzt wurde, das hat jetzt für richtig Aufregung gesorgt. Also das ist, also ich meine, wie stehst du dazu? Also wenn du jetzt, ich meine, das ist also, ja jetzt auch bei hier House of the Dragon oder so, ne, da wurden ja auch zum Beispiel ganze Familien oder ganze Charaktere auf einmal.
Oder bei Hermine, einem Theaterstück, im Original-Theaterstück ist Hermine ja auch schwarz. Also ich glaube, mein Problem ist nicht unbedingt die Hautfarbe, sondern dass er halt hot ist. Das ist für mich so das Problem. Weil Snape darf nicht hot sein.
Ja gut, aber das kriegt
man
in den Griff.
Okay, also wenn wir ihn hässlich machen wollen. Aber das ist so mein Problem, weil der sieht halt attraktiv, also der ist ein attraktiver Mann. Also richtig attraktiv. Und wie man den verhässlichen kann, ist mir ein Rätsel. Also was wollen die denn machen? Ihm eine hässliche Nase aufsetzen oder ich weiß es nicht.
Ja, also das verstehe ich auch. Also Snape, muss man sagen, wurde ikonischerweise ja von Alan Rickman gespielt und das ist auch so ein bisschen eigentlich ein falsches Bild von Snape, wenn man jetzt den Buch Snape nimmt, ne? Weil Snape war erstens auf gar keinen Fall so alt. Also das ist jetzt was hier viel besser ist, dass diese Charaktere Snape, Quirrell, auch McGonagall und so weiter viel stärker in dem Alter sind, in dem sie im Buch auch sind. Da sind die ja Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 so, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja immer völlig falsch gewesen im Film. Und ja, das finde ich gut daran, dass er einfach jünger ist und vielmehr so stärker am Buch dran ist. Aber das Thema Hautfarbe, das ist für mich, also mich könnte es nicht weniger jucken. Ich kenne Papa Isiedu von der Serie hier mit Michaela Cole, wie heißt sie nochmal hier?
Das ist I May Destroy You.
Genau. Und da fand ich den, der ist Hammer, ne? Der ist ein unfassbar guter Schauspieler.
Ja, der ist gut, ja. Und bestimmt, glaube ich auch sofort.
Also ich finde das shocking immer wieder, dass Leute, ich check schon, wenn du Hardcore-Fan von dem Buch bist und quasi damit aufgewachsen bist, diese eine Figur ständig vor deinem Auge zu haben, dass es dann irgendwie nicht deinen Erwartungen entspricht oder so, das verstehe ich irgendwie, aber keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum die Leute nicht einfach...
Ist es nicht ein bisschen komisch, weil James ihn ja gemobbt hat früher.
Genau.
Und genau, er dann basically einzige, jetzt auch ein Rassist ist. Also das ist doch auch genau. noch so diese zweite Tür, die so genau. offen ist, die ich dann auch so ein bisschen schwierig finde. Weil ich glaube,
genau,
ich glaube, man hätte, wenn eine andere Figur schwarz gewesen wäre, wäre es, glaube ich, scheißegal. Aber dass es jetzt exakt Snape ist, das ist halt so ein Problem, finde ich.
Genau, das ist das einzige Problem dabei aus inhaltlicher Sicht. Also dass man ja. kommen sehen könnte, dass die Rumtreiber, ne, also es ist ja nicht nur James, sondern eben auch Sirius und Lupin und so, dass die Snape halt wirklich gemobbt haben in der Schule. Und da gibt es ja die Rückblenden dann im Orden des Phönix und so. Davor hat man ein bisschen Angst so in der Fanblase. Was man aber natürlich jetzt auch nicht weiß, sind die anderen Charaktere denn alle weiß dann? Ne? Also das kannst du natürlich lösen, indem du sagst, okay, Lupin ist auch schwarz. So. Weil dann hast du natürlich eben nicht mehr dieses Gefühl, dass dann eine weiße Gruppe auf einen schwarzen Teenager quasi losgeht. So. Und ich hoffe mittlerweile, dass es so ist, weil sonst sehe ich auch...
Ja, ich hoffe
Problem
auch.
Kommen,
sonst wäre das ganz komisch.
Ja, so ein inhaltlicher Punkt dazu kommt, den man einfach, ja... ganz neu erklären müsste sozusagen, und das hoffe ich auch nicht, dass sie da in die Richtung gehen, aber ich, also wie gesagt, ich habe da überhaupt gar kein Problem damit. Ich finde, Alan Rickman ist halt so ikonisch, und das war das, was der Insider zum Beispiel gesagt hat, dass sie halt intern sehr darüber diskutieren, die ganzen Macher, wie kann man die ikonischen Rollen so besetzen, damit sie nicht ständig im Vergleich sind. So. Und das erreichst du halt bei Snape, vielleicht die ikonischste Figur von allen, so, dass du halt völlig in eine andere Richtung gehst, was das Casting angeht. So, also viel jünger und dann auch noch schwarz. Ne? Also der ist
und hot.
Und hot,
ich finde, das
genau.
ist eine wichtige, das ist, also ich kann mir das halt nicht vorstellen. Also ich finde das so weit weg von der Figur. Also klar, man hat immer Alan Rickman, aber ich frage mich, in welcher Welt, also ich kann mir das gerade nicht vorstellen, wenn sie das dann irgendwie hinbekommen und wenn man die ersten Bilder sieht, dann sage ich, okay, das ist Snape. Aber jetzt gerade kann ich mir das halt nicht vorstellen.
Ich habe schon bei TikTok die ersten KI-Dinger gesehen, wie er so wirklich im Kostüm dann auch Bewegtbild so wurde da animiert und so. Es sah schon gut aus, ne? Also sobald der da halt in dem Kostüm ist und dann einfach die langen Haare hat und so, das kann man sich schon gut vorstellen. So, also ich habe da wirklich null Probleme damit, dass ein schwarzer Mann diesen Charakter spielt, auch wenn ich den auch ikonisch finde, ne, und so. Deswegen, ich kann da einfach nicht mitgehen. Ich kann einfach nur sehen, okay, das ist ein unfassbar guter Schauspieler. Das ist eine sehr herausfordernde Rolle mit sehr vielen moralischen Zwischentönen. Deswegen, ey, ich habe da kein Problem damit. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger habe ich. So, weil ich glaube, diese Sache mit Mobbing und so weiter, das kriegt man unter Kontrolle. Aber ich sehe auch nicht, dass sie sich damit jetzt irgendein Problem gemacht haben. Wenn sie allgemein colorblind casten, dann ist da gar kein Stress irgendwie da.
Ja, das sowieso. Also, aber es ist halt auffällig, dass er jetzt die einzige, jetzt die einzige schwarze Person ist, die jetzt gecastet worden ist.
Ja,
und
das
wo
ist
es umgecastet worden ist. Und das jetzt gerade wirkt das, glaube ich, noch ein bisschen komisch. Ich glaube, wenn dann man sieht, der ist generell sehr divers, der Cast, dann, glaube ich, werden die Stimmen auch ein bisschen leiser werden. Aber jetzt gerade ist es halt ein bisschen blöd, dass man mit ihm halt so als alleine, als POC-Figur dann so rausrückt, wenn man sich dann auch schon so fragt, okay, die Person, die so richtig unbeliebt ist und die gemobbt worden ist in der Kindheit, das ist ja die Person, die dann auch schwarz ist. Also das kommt dann jetzt gerade so komisch rüber.
Ja, also was jetzt sehr spannend sein wird, ist halt das Kids-Casting. Also anscheinend ist halt schon alles safe, was so die kleineren Kids Rollen angeht, also Draco und Neville und so weiter, die sind anscheinend schon alle fix. Das Goldene Trio, da ging mal das Gerücht um, dass es um Ostern verkündet werden sollte, weil die Kids quasi in der Schule sein sollten oder nicht in der Schule sein sollten, wenn es quasi öffentlich wird, damit die eben nicht sofort so von Klassenkameraden und so weiter komplett bedrängt werden und so. Und das müsste jetzt auch bald kommen, also weiß nicht, wie lange sie sich noch Zeit lassen damit. Wie gesagt, ab Sommer wird gedreht.
Ja. Aber was ich mich frage bei den Kindern, weil die wollen ja dann auch so schon junge Leute casten, die dann so ungefähr im Alter sind. Aber das wird ja richtig lange dauern, bis die Serie abgedreht ist. Also dann stimmt es doch mit den Altern nicht mehr. Weil wenn man sich so überlegt, HBO-Serien, wenn das so extrem aufwendig ist, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass alle 2 Jahre eine Staffel kommt vielleicht. Und dann geht das ja mit dem Alter gar nicht mehr auf. Also wie wollen die das denn machen?
Also die haben das... die haben das immer schon gesagt und haben gemeint, sie schaffen ein Jahr eine Staffel. Also sie wollen den hohen Rhythmus fahren, so gerade wegen dieser Sache. Also ich glaube nicht, dass es immer klappt, aber ich glaube schon, dass sie das jetzt alles so anlegen und auch im Casting soll eben auch viele Leute abgesagt haben, also gerade von dem Erwachsenencast auch, so von wegen, das ist schon ein krasses Commitment, was dir eingeht. Das ist im Prinzip ein 10-Jahres-Job, wo du ganz wenige Sachen noch machen kannst. Also John Lithgow hat auch gesagt, it's the last chapter of my career. Also so, das ist jetzt, der kann nicht mehr viel machen daneben, weil das einfach so eng getaktet sein wird. Also das glaube ich auch.
Allein mit den Kindern, weil die können ja noch nicht so viel drehen. Also allein mit den Drehtagen, das dauert ja, zieht sich ja voll in die Länge, weil die ja nicht so lange drehen dürfen, solange die noch nicht volljährig sind.
Ja, genau. Also diese ganze Planungsarbeit und Orga-Aufwand, den so eine Serie bedeutet, will ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich bin jetzt auch gespannt auf den Kids-Cast. Wie gesagt, ich denke, da wird auch, so war der Casting-Aufruf damals auf jeden Fall, alle, all genders, all racial backgrounds und so sind erwünscht. Und das denke ich auch, dass da nicht eben alles weiß bleiben wird. Also ist ja auch absolut wünschenswert, weil die Bücher von J.K. Rowling sind einfach unfassbar weiß. So.
Ja.
Und da glaube ich, und es ging mal zum Beispiel das Gerücht um, dass die Weasleys Mixed Race sein werden, zum Beispiel generell so als Familie. Ich denke auch, dass sie abrücken werden von diesem, von dieser Sache, die ja gar nicht so eigentlich angelegt war, aber dass Voldemort und die Todesser alle so ganz weiß sind und quasi so eine Art Nazis sind irgendwie. Ich denke auch, dass das aufgebrochen wird, weil das ja gar nicht wirklich auch so angelegt war im Buch. Also der Vergleich war immer irgendwie, lag nahe, aber es ist eigentlich ehrlich gesagt nie Thema gewesen bei Voldemort oder so, dass es irgendwie an Hautfarbe oder an irgendwelchen Hintergrund, racial Hintergrund lag oder so. Genau, also ich hoffe, da sind sie einfach jetzt komplett. Also wenn schon, denn schon, würde ich jetzt sagen, so, also dann bitte alles, weil genau wie du sagst, also dass Snape ist der Einzige ist, ne, das wäre dann auch irgendwie komisch.
Ja.
Ja, also es ging auch mal das Gerücht um, dass Harry, also dass die Person oder das Kind, was jetzt eben vorne ist, so was das Harry Potter Casting angeht, eben auch nicht schwarz ist, aber irgendwie, ich glaube, einen irgendwie, also auch einen Background hat, so der eben nicht rein britisch ist. So. Alleine das würde ja wahrscheinlich schon für so und so viele Schlagzeilen sorgen, wenn das so wäre da drüben. Ja,
wahrscheinlich drehen die auch dann komplett ab, wenn jetzt zum Beispiel einer von dem goldenen Trio vielleicht jetzt einen Migrationshintergrund hat oder so. Ich glaube, dann safe. Ist es, glaube ich, egal, welche Figur, die werden eh durchdrehen. Bei Hermine war das ja auch übelst krass.
Ja. Damals. Und damals hat ja J.K. Rowling noch gesagt, irgendwie so nach dem Motto, ich liebe die schwarze Hermine nach dem Motto, so weil das wurde auch nie beschrieben im Buch, was sie denn für eine Hautfarbe hat und so, ne? Also das bei Snape übrigens wurde es beschrieben, ne? Weil da wurde ja immer hervorgehoben, wie bleich er ist und so. Aber aber das ist wirklich krass, wenn man, weil ich das ja wirklich auch jetzt tue, gerade so dieses Reddit auch immer mitzulesen, diese Hardcore-Book- Nerds, also quasi die zu 100% nur Book Accuracy, das ist das Einzige, was sie quasi wollen, dass alles genauso ist wie ein Buch. Das finde ich immer, dass Leute immer halt noch nicht gecheckt haben, dass es einfach, du musst Änderungen machen, damit du ein anderes Medium quasi, damit du es in einem anderen Medium präsentieren kannst. Das geht gar nicht anders. Du kannst nicht ein Buch abfilmen und dann ist es irgendwie eine gute TV-Serie. Es geht halt nicht. Da habe ich jetzt schon Angst davor.
Naja, die werden laut schreien und meckern. Kann man nicht vermeiden.
Glaube ich auch. Naja, gut, dann haben wir es geschafft. Das war Fernsehen für alle. Ihr könnt Jule folgen natürlich unter @julesphzk. Schaut in die Shownotes, auch für meine Socials. Wird jetzt spannend die nächsten Wochen. Da kommt dann, ich kann mal sagen, so in circa einem Monat kommt ein Podcast, den werden alle von euch lieben. Da werde ich jetzt schon mal viel drauf verwenden.
Okay.
Ein Podcast über ein TV-Thema und ich darf es präsentieren und das wird, ist sehr schön geworden, kann ich jetzt schon mal sagen. Deswegen seid gespannt und ich freue mich, wenn dann alle reinhören. In der nächsten Woche, denke ich mal, werden wir so ein bisschen mehr wieder über weiterhin natürlich Trash-TV sprechen und vielleicht schon die Kampf der Reality-Stars irgendwie schon zum Gesicht bekommen können. Ich weiß nicht genau, vielleicht vom Datum, vielleicht geht's auf. Davor sage ich aber erstmal natürlich Danke an dich, Jule, dass du dabei warst.
Ja, gerne.
Ja, genau. Und ja, wie gesagt, nächste Woche gibt es dann wieder die neue Folge. Wir freuen uns drauf. Und wenn es was gibt, schreibt uns, gebt uns Hausaufgaben auf. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr jetzt natürlich schon mal abschalten könnt und wir müssen jetzt erstmal noch Location Scouting betreiben, denn wir wollen eine Talkshow gerne machen als nächstes. Bis dann. Tschüss.